So, Test, Test.
Test, Test.
Sieht gut aus. Fühlst du dich seelisch und moralisch bereit?
Ich muss ja nicht anfangen.
Okay. Hey.
Hey. Bevor es losgeht.
Ohrensessel, der Podcast, ist eine Co-Produktion von Schröder Productions, Mr. Snuggles, Mr. Maki und Mr. Moji. Das hier ist die 5. Folge. Neue Episoden gibt's immer, wenn wir Zeit dafür haben. Falls ihr die ersten 4 Folgen nicht gehört habt, dann ist das ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Und jetzt geht's los.
Bevor es losgeht. Wir würden das jetzt folgendermaßen machen. Ich fange an mit dem obligatorischen...
Was geht dir durch den Kopf, wenn du das gerade hörst?
Hallo, Cashrau. Hey.
Hey.
Judging hui bono.
Hey.
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 Wer hat Angst vom Drachenlord?
Amanda Knox.
Don't judge me.
Hey.
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 Da baut sich etwas auf. Hey.
Das ist euer WLAN.
So, hier kannst du deine Lautstärke schrauben. Und jetzt geht's los.
Ich finde, es gibt nichts Merkwürdigeres, als seinen Namen zu sagen und Hallo zu sagen in einem Podcast, wenn man den gleichen Nachnamen hat. Das liegt aber leider an solchen Formaten wie den Pochers und so, weil man dann immer gleich das Gefühl hat, man ist halt so ein Promi-Podcast.
Die Schröders mit ihrem Podcast.
Genau, wir sind gleich im Trash-TV irgendwie drin, ich weiß auch nicht. Also wir sind auf jeden Fall Carina
und Sandro
Schröder.
Und zum Glück heißt der Podcast aber nicht die Schröders, sondern
Ohrensessel.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Okay, wo fangen wir an?
Also, wir haben uns was, finde ich, Überschaubares vorgenommen. Wie überschaubar das wirklich ist, werden wir dann am Ende erfahren. Wir wollen hier 2 Podcasts heute besprechen, die aus demselben Hause im Grunde sind. Und zwar einmal Cui Bono. Wer hat Angst vorm Drachenlord?
Und Judging Amanda Knox.
Genau, das hier wird die große Cashrau-Beros-Folge. Wir wollen uns mal so ein bisschen angucken, ob man diese Podcasts miteinander vergleichen kann, was sie ausmacht, was sie besonders macht, für uns besprechenswert macht und was wir vielleicht auch nicht ganz so gut an dem Rezept Cashrau-Beros finden.
Und was man vielleicht auch lernt aus mittlerweile ja doch vielen Jahren der Podcast-Produktion von Cashrau und seinem Team.
Genau, man muss auch sagen, und seinem Team, ne? Er ist ja nicht immer ganz alleine, da hast du schon recht. Lass uns doch mal erstmal auf den Drachenlord zu sprechen kommen. Ich versuche das mal zusammenzufassen für alle, die diesen Podcast nicht gehört haben. Also, wie der Titel schon verrät, es geht um den Drachenlord. Der Drachenlord, der hat seinen YouTube-Kanal 2011 angefangen und da war er noch sehr klein und unscheinbar. Hat zum Beispiel ganz gern beschrieben, wie er seine Brote schmiert oder wie er Kartoffeln kocht. Doch relativ schnell wird dann so eine Gruppe von Menschen auf ihn aufmerksam, die ihn mobben, die sich über ihn lustig machen, die Hater, wie er sie ganz gerne nennt. Und das passiert erst online, dann geht's ins richtige Leben und es ist ganz interessant, weil diese Geschichte erzählt, wie diesen Menschen einerseits die Aufmerksamkeit am Anfang sehr gut gefällt und wie es dann umschwenkt, wie ihn dieses ständige Drangsalieren von Menschen doch zu viel wird und er, Rainer Winkler heißt der YouTuber, dann sogar gewalttätig wird und dafür sogar auch vor Gericht steht. Das ist so grob die Geschichte, würde ich sagen. Ich liebe ja die Hard Facts, deswegen muss ich die leider jetzt nochmal hinterher schieben. Ist eine Produktion von Studio Bummens, Andan und RTL Plus Musik.
Stimmt.
5 Folgen, alle sind so um die 40 Minuten lang und die letzte ist sogar eine Stunde lang.
Also eigentlich eine sehr überschaubare 2. Staffel, Cui Bono.
Kommt einem so vor, nachdem Amanda Knox ja 8 Folgen hat. Und ich finde aber auch inhaltlich kommt einem das so vor. Aber ich glaube, darüber müssen wir nochmal reden, warum einem das irgendwie kleiner vorkommt als vielleicht andere Geschichten, die von Cashrau Beros und seinem Team erzählt werden. Aber ich mag das ja eigentlich ganz gerne, erstmal so einen Eindruck zu haben, deinen Eindruck zu dieser 2. Staffel. Also jetzt erstmal ganz kurz, wie fandst du die, Sandro?
Ich glaube, es ist meine liebste Produktion von Cui Bono und dem anderen Team. Also ich finde, die Drachenlord-Staffel macht vieles richtig und so insgesamt finde ich, ist es die beste Produktion von ihnen.
Aber beste Produktion, bezieht sich das auf den Klang oder bezieht sich
insgesamt.
Das? Okay.
Insgesamt. Also ich finde, die zweite Staffel ist für mich das, wo ich am wenigsten zu meckern habe und wo ich insgesamt am meisten zufrieden bin. Wie geht's dir denn damit?
Also es ist auch meine liebste Cui Bono und ich glaube sogar meine liebste Andan-Produktion bisher. Wobei ich sagen muss, witzigerweise habe ich diesen Podcast, als er rausgekommen ist, rezensiert für Deutschlandfunk Kultur. Und diese Rezension habe ich mir jetzt nochmal angehört, weil ich dachte, es ergibt ja Sinn, nochmal zu gucken, was Carina da dachte.
2 Jahre später?
Genau, 2 Jahre später. Und
findest du deine Kritik jetzt noch gut oder hat sich was verändert?
Ich finde meine Kritik ein bisschen zu lieb. Also meine Kritik damals, die einzige Kritik, die ich so wirklich hatte, war, man erfährt nichts Neues über den Drachenlord, über diesen YouTuber. Und ich glaube, das würde ich vielleicht nochmal kritischer betrachten, als nur diesen Punkt zu sehen.
Wir haben ja jetzt für den Ohrensessel beide sozusagen nochmal diese zweite Staffel Cui Bono mit viel Abstand gehört. Wie ging es dir denn jetzt beim zweiten Mal hören?
Also was ich toll fand damals, finde ich immer noch toll. Also ich mag sehr diese erste Folge, die sich sehr viel Zeit nimmt, diesen Menschen zu beschreiben. Also man hört sehr viele Ausschnitte aus seinen Videos. Wie gesagt, er hat sehr lange sehr viel Alltägliches beschrieben. Er hat Kurse gegeben, wie man headbangt. Er hat halt gezeigt, wie er sein Brot schmiert und so. Und das mochte ich sehr, dass man sich so viel Zeit lässt und eine Folge eigentlich nur erstmal das so wirken lässt und dann aber auch diesen Cut gleich macht, was mich sehr überrascht hat, in der zweiten Folge gleich diese Hater zu Wort kommen zu lassen, also gleich sozusagen die Gegenstimmen, die ihn eben kacke finden und ihn dafür auch mobben.
Denn Hater gab es beim Drachenlord schon immer. Sie haben nicht etwa eine gutmütige Community von Fans gekapert. Sie waren schon immer da. Also seine Anti-Fans. Sie tauchen bereits in den ersten Jahren auf, so ab 2011, 2012, als Winkler vielleicht nur 500 Abonnentinnen hat. Da wird er schon in den Kommentaren verhöhnt. Er habe keine Ahnung von Musik, er könne nicht headbangen. Winkler nennt seine Anti-Fans da bereits Hater. Das heißt ja, don't feed the trolls, füttere nicht die Trolle. Aber Winkler wirft ihnen ständig etwas zu. Immer und immer wieder.
Das mochte ich sehr, weil es so ein krasser Bruch ist, weil man oft ja bei so reportagigen Sachen das Gefühl hat, wenn es da so ein Hauptprotagonisten ist, ist der Hauptprotagonist in allen Folgen und wird auch in allen Folgen durch eine bestimmte Linse betrachtet und sehr chronologisch seinen Lebensweg erzählt. Aber man arbeitet das so in der ersten Folge komplett ab und dann geht man halt weiter. Das mochte ich sehr. Und was ich auch daran mochte, ist, dass eben dann dadurch auch ganz schnell die Kritik an ihm klar wird. Also er ist eben keine Figur, die man einfach nur gut finden kann, sondern es ist eine sehr streitbare Figur und die nehmen sich die Zeit, auch diese Streitbarkeit sehr deutlich zu machen. Das jetzt mal als Beispiel. Wie ist es bei dir?
Also jetzt mit viel Abstand finde ich auch, dass bei dem Podcast diese Vielschichtigkeit sehr gut gezeigt wird. Also man erlebt irgendwie die vielen Aspekte vom Drachenlord und die irgendwie sympathisch sind und aber auch die Parts, die nicht so ganz leicht da reinpassen. Das finde ich nach wie vor immer noch sehr, sehr gut und gut gemacht. Und genauso finde ich aber auch, dass eben auf der anderen Seite bei den Hatern irgendwie auch so alles gezeigt wird. Also es wird irgendwie das unterhaltende Element gezeigt, es wird irgendwie dieses Gegeneinander, was dann beide Seiten irgendwie ja auch so ein bisschen verstärken immer mehr. Das wird auch ganz gut gezeigt, wie das funktioniert und warum sich das so am Laufen hält. Und es wird eben auch gezeigt, so, ja, die ziemlich hässlichen Seiten von den Hatern. Und ich finde das halt so gut, dass sie auch zu Wort kommen, weil man hätte es natürlich auch so machen können, man hätte halt nur den Drachenlord erzählen lassen oder nur die Geschichte vom Drachenlord erzählen und dann sozusagen die Hater immer weit weghalten und sagen, das sind die Leute von außen und die Geschichte wollen wir bewusst nicht erzählen. Ich fand es aber gut, dass der Podcast sich so viel Mühe gegeben hat, beide Seiten in all ihrer Komplexität zu zeigen und so wie du sagst, sich auch relativ viel Zeit dabei lässt. So, manchmal ist es schwer auszuhalten, sowohl beim Drachenlord als auch bei den Hatern, weil man, glaube ich, schon gezwungen ist, sich sehr lange und sehr tief mit den Leuten auseinanderzusetzen. Dann gehen automatisch so diese Fragen auf. So, wie finde ich das eigentlich auf beiden Seiten?
Und da kommen wir vielleicht schon mal zu so einem Mini-Kritikpunkt. Ich habe so das Gefühl, vielleicht ist das auch so eine Grundsätzlichkeit in diesen Produktionen, dass sehr wenig Meinung gezeigt wird. Also mir ist schon aufgefallen bei dieser zweiten Staffel, dass zumindest die Leute eingeordnet werden mit Stichwörtern. Also da gibt es einen Polizeibeamten und der wird halt wirklich beschrieben als...
Achut ist Beamter. Ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das merkt man auch. Er achtet auf seine Wortwahl, schaut immer wieder zum Mikrofon. Er ist auf Korrektheit bedacht.
Diese kleinen Wertungen haben mir schon damals sehr, sehr gut gefallen. Aber die sind sehr, sehr wenig vorhanden. Also man bekommt, es ist toll, diese Ambivalenz zu bekommen, dass man eben Hater und Drachenlord gegenüberstellt. Aber ich kriege am Ende auch wenig davon mit, welche Haltung der Host eigentlich einnimmt.
Findest
also,
du?
Ja, finde ich schon.
Ich hatte den Eindruck beim Hören, vor allem jetzt beim zweiten Mal hören, dass es schon ganz klar Partei ergreift für den Drachenlord. Ich finde, das schwingt extrem mit, dass das Podcast-Team sich schon sehr auf die Seite stellt. Er ist am Ende das Opfer und er ist am Ende auch derjenige, der sozusagen die Sympathie und das Mitleid verdient.
Witzig. Ich finde das gar nicht. Ich finde das beim anderen Podcast, den wir heute besprechen wollen, viel
was
extremer.
Was hättest du dir denn beim Drachenlord gewünscht?
Klarheit. Also ich habe so das Gefühl gehabt, zum Beispiel gibt es diese berühmte dritte Folge. Diese berühmte dritte Folge dreht sich darum, dass man nochmal so ein bisschen das Phänomen des Reality-TV erklärt.
Um dann zum Drachenlord und dem Drachengame zurückzukehren.
Exakt, genau. Jetzt haben wir das Drachengame noch nicht erklärt, aber das Drachengame ist im Prinzip eigentlich so ein bisschen die Idee, dass diese Hater Regeln aufgestellt haben, wie man den Drachenlord ärgert, wie man ihn provoziert.
Genau, das Drachengame ist ja eigentlich die Show, die beide Seiten irgendwie spielen. Also es ist das Spektakel, die Show, die irgendwie der Drachenlord mitspielt, weil er YouTube macht und weil er auch ein Stück weit ja reagiert auf die Leute da draußen. Und das Drachengame ist aber irgendwie auch das Spektakel, was halt die ganzen Hater da abfeiern und wo sie auf ihn reagieren und wo sie quasi entscheiden, wie sie sich handeln.
Ich habe so das Gefühl, in dieser dritten Folge geht es ja darum, darzustellen, dass YouTube so eine Plattform geworden ist, wo eben alle dieses Reality-TV-Leben leben können. Also dieses, du hast endlich eine Plattform, wo jedermann sich zeigen kann und von der Welt gesehen werden kann und verehrt werden kann oder, das hat er sich wahrscheinlich nicht gewünscht, Rainer Winkler, aber auch gehasst werden kann. Und das kann man sich zwar implizit denken, aber das wird halt nicht ausbuchstabiert. Auf der anderen Seite ist es aber so, in Folge 2, da wird erzählt, dass Rainer Winkler reingelegt wird, dass jemand so, eine Frau so tut, als wenn sie sich in ihn verliebt hat. Er macht ihr online einen Antrag, obwohl er sie noch nie gesehen hat und fällt damit natürlich wahnsinnig auf die Nase. Alle lachen, alle finden es wahnsinnig witzig.
Weil die Frau Teil der Hater ist.
Exakt. Und da wird aber erzählt, dass einerseits es wahnsinnig inszeniert von Rainer Winkler ist. Also da wird irgendwie erzählt, dass er schon so Soundeffekte bereitgehalten hat, falls sie den Antrag öffentlich dann doch ablehnt.
Und ja auch ein bisschen selber schon damit gerechnet hat, dass das schiefgehen könnte. Ne? Also ich finde, die zweite Folge da zeigt ja auch ganz gut, dass er ja in dem Moment, wo er den Antrag macht, weiß, dass es das Risiko gibt, dass er reingelegt wird.
Wenige Tage vor dem Stream veröffentlicht Winkler einen Beitrag auf Facebook. Dort heißt es: Entweder ich gewinne oder ich verliere. Aber wenn ich gehe, dann mit einer Bombe. Fakt ist, am Mittwoch wird sich unser Leben für immer verändern. Was für ein Cliffhanger. Winkler promotet den Stream fast schon wie einen Boxkampf. Wie eine große Samstagabendshow. Es geht um alles, aber es ist irgendwie auch Entertainment. Bei diesem ganzen Heiratsantrag stecken Winkler und seine Hater auf eine paradoxe Art unter derselben Decke.
Und ich glaube, was da für mich die ganze Zeit mitschwingt, ist so ein bisschen dieses Argument, was ich absolut nicht unterstütze und was ich jetzt auch nicht weiß, ob sie das gewollt haben, aber das ist die Botschaft, die bei mir ankommt. Der Typ ist halt selber schuld. Der Typ ist selber schuld, weil er sich ins Internet begeben hat, weil er sich von der ganzen Welt begutachten hat lassen bei seinen normalen Tätigkeiten im Leben und wer das macht, muss auch mit Hass rechnen.
Damit fängt ja auch die erste Folge an, ne?
Es gibt ja einen bekannten Mythos.
Da kommt ja dieses nicht so gelungene, meiner Meinung nach, Vampirgleichnis. So, wer die Leute zu sich nach Hause einlädt, der wird sie nicht mehr los.
Also kündigen sich Vampire meistens nicht als solche an. Aber wenn sie dann einmal eingeladen werden, wenn sie diese Türschwelle einmal übertreten haben, dann sind sie auch drin.
Und das ist ja die große Analogie, die der Podcast da ziemlich lange ja auch bewegt. Rainer Winkler, der Drachenlord, geht online bei YouTube und lädt damit ja sozusagen die Welt in sein Zuhause ein. Und sein Privatleben wird auf einmal vor Publikum gelebt. Das ist ja der Punkt, der ziemlich lange da bearbeitet wird.
Genau, und für die Hater gibt es sozusagen, denen wird eine ganze Folge gewidmet, wo sie selber darüber sprechen können.
Wir haben für diesen Podcast mit vielen Hatern gesprochen, weil es eben keine homogene Gruppe ist.
Wo sie auch gezeigt werden als natürlich als Menschen, die man verurteilen muss, aber sie haben auch die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen und das zu erklären immer wieder. Und ja, jetzt war er halt nicht im Interview der Drachenlord, damit wird immer über ihn geredet und damit erzeugst du aber auch, finde ich, immer wieder den Effekt, dass es bei ihm sozusagen nicht gut und böse gezeigt wird, sondern es wird am Ende oft die Botschaft, das hätte er besser machen müssen, da ist er selber dran schuld, das hätte er anders machen sollen. Und deswegen habe ich, glaube ich, also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das die Botschaft sein sollte, aber es ist die Botschaft, die bei mir ankommt.
Ja, es stimmt schon. Dadurch, dass er am Ende, also der Drachenlord bleibt am Ende abwesend, weil wir ihn nur erleben durch öffentliches Material. Aber diese Insicht, die ja auch die Hater darstellen dürfen, die kriegen wir halt von ihm nicht. Und dadurch verstehe ich schon, wie du diesen Eindruck bekommst, weil eben das Innenleben vom Drachenlord nicht gezeigt wird, weil sie es nicht zeigen können, weil sie ihn nicht bekommen haben im Interview.
Ja, und es gibt so wenig Kommentare, also nur ganz wenige, wo man aber merkt, dass Keschrau sich auch vielleicht so ein bisschen drüber lustig macht. Also so, wo er sagt so, ja, er zeigt, weiß ich nicht mehr, kann ich nicht genau zitieren, aber sein ganz banales Leben und irgendwie fasziniert das. Also manche Sätze.
Aber wie gesagt, auch irgendwie witzig. Manchmal erzählt er auch ziemlichen Quatsch, Prahlereien, macht sich wichtig, baut sich auf.
Manche Sachen haben so einen Mini-Unterton oder sind so geskriptet, dass man schon merkt, er hebt sich so ein bisschen über ihn. Und auch dadurch kommt immer für mich das Gefühl so ein bisschen, dass er halt nicht als ebenbürtig mit den Hatern gesehen wird, sondern erst die arme Wurst, der gewalttätige Mensch oder der,
aber mit es der ist immer Lunte.
Der mit der kurzen Lunte, es ist immer negativ.
Rainer Winkler
oder abwertend.
Hat eine sehr kurze Lunte.
Das kommt bei mir an. Lass uns noch mal über diese dritte Folge reden. Erzähl mal, konntest du mit der dritten Folge was anfangen? Hat die dich überrascht?
Also beim ersten Mal hören, als der Podcast rauskam, war ich von der dritten Folge schon insofern überrascht, weil sie ja eigentlich ein gigantischer Einschub ist. Also Folge 1 und 2 drehen sich sehr eng um den Drachenlord. Dann kommt die Folge 3, die das Phänomen Reality-TV erzählt und quasi auch sehr lange nicht thematisiert, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das wird erst am Ende der dritten Folge gemacht und dann geht's mit Folge 4 und 5 wieder beim Drachenlord weiter. Aber die Folge 3 ist sozusagen in der Mitte dieser Serie und ist schon sehr fremdkörperig. Damals fand ich das beim ersten Mal hören, fand ich das irgendwie schon sehr mutig. Mich hat aber schon damals gestört, dass dieser Einschub halt eine ganze Folge einnimmt. Es ist ein Einschub, den hätte man, glaube ich, auch innerhalb dieser Erzählung machen können, ohne ihn zu einer eigenen Episode zu erheben. Und ich habe, glaube ich, noch viele andere Probleme mit dieser dritten Folge. Aber du bist ja die Reality-TV-Liebhaberin in diesem Haushalt. Was hat die Folge mit dir gemacht beim ersten und beim zweiten Mal hören?
Ich fand es richtig genial. Also beim ersten und beim zweiten Mal hören, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, endlich wird Metaebene nicht ans Ende gepresst. So nach dem Motto, ich muss immer in die letzte Folge halt noch die Metaebene reinpressen, damit sozusagen die gesellschaftliche Gewichtung wieder klar wird oder warum mich der Podcast interessieren soll. Ist auch eine ganz grundsätzliche Sache. Mir fällt es immer wieder auf, dass erste Folgen heutzutage von vielen Podcasts immer ganz lang und ausführlich so dieses, warum muss uns das interessieren? Warum geht das die Gesellschaft was an? Warum ist die Geschichte so relevant? Ich mag das am Drachenlord, dass es trotzdem in Relation zu vielen anderen Produktionen aus diesem Haus kurz gehalten wird. Es wird gesagt, aber es wird kurz gehalten und dann hat man in der dritten Folge nochmal die Möglichkeit, das nochmal aufzuarbeiten und das zu sehen. Ich muss aber auch gestehen, und das weiß ich, dass es dir auch so geht, das war ja alles nicht neu für mich. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir einen wunderbaren Podcast gehört haben, der hieß Spectacle.
This is Spectacle, an unscripted history of reality TV.
Der genau dasselbe Phänomen mit zufällig, nicht ganz zufällig, man weiß es nicht, denselben Shows, denselben O-Tönen, derselben Dramaturgie erklärt, was an Reality-TV kaputt sein kann. Ne? Also Spectacle haben wir beide gehört, wir fanden den beide fantastisch. Und das ist ein Podcast, der in der gesamten Staffel sich mit Reality-TV beschäftigt.
Und es gibt viele, sagen wir erstmal so, es gibt viele Parallelen zu dieser Folge.
Es gibt auffällig viele Parallelen zwischen Spectacle, der zuerst da war, der auch, glaube ich, einen gewissen Erfolg und eine gewisse Sichtbarkeit hatte. Und dann kam halt diese dritte Folge von der zweiten Staffel, Cui Bono, die an vielen Stellen ähnliche Moves macht. Und ich glaube, da haben wir uns beide, eben weil wir diesen anderen Podcast gehört haben, sehr darüber gewundert, weil die Herleitung dann innerhalb dieser Drachenlord-Erzählung ist halt, es gab Reality-TV schon lange vor YouTube, dann wird sozusagen die ganze Fernsehgeschichte vorgebetet und in dem Fall, in dieser Folge, sind halt An American Family und Real World MTV sind die beiden Beispiele, an denen in dieser Folge Reality-TV erstmal eingeführt wird. Und das ist exakt dasselbe, was Spectacle auch macht.
The B-Roll of Santa Barbara cuts to a montage of the Louds.
There's Bill talking on the phone. Steht die Loud-Familie, das Ehepaar Bill und Pat Loud, sowie ihre fünf Kinder Lance, Kevin, Delilah, Grant und Michelle. Eigentlich wollen die FilmemacherInnen eine Serie über eine bürgerliche Familie machen, die halt ein bürgerliches Leben führt. Erzählt von einer sonoren Stimme, die an eine Tier-Doku von David Attenborough 78
degrees in the summer and 65 degrees in the winter, he says.
Mit zufällig, nicht ganz zufällig, man weiß es nicht, denselben Shows, denselben O-Tönen, derselben Dramaturgie.
Doch wir würden nicht über An American Family sprechen, wenn es nicht
that first episode starts at the end, the very last day the cameras were rolling.
Diese erste Szene, sie fällt gewissermaßen aus der Zeit, weil sie vorwegnimmt, was wir in der Serie erst in der 9. Episode sehen werden.
Also auch Spectacle fängt halt an, bei sozusagen der Ur-Reality-TV-Show zu schauen, wie ist das eigentlich entstanden, um dann den Sprung zu machen zu MTV Real World.
That would fully change our culture. What we now call reality TV.
Mit An American Family entsteht ein neues Genre, Reality TV. Und eine Serie, die eine andere Serie entscheidend inspiriert.
An American Family und Real World MTV sind die beiden Beispiele, an denen Reality TV erstmal eingeführt wird, um dann den Sprung zu machen zu MTV Real World, um zu sagen,
I'm your host Mariah Smith. This is Spectacle.
Guck mal, an dieser ersten Staffel bei MTV sieht man halt, wie kaputt Reality TV sein kann und wie sehr wir an dieser ersten Folge, an dieser ersten Staffel sehen können.
Die Fronten werden also sofort gesetzt.
Wohin sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Kennzeichnet den zentralen Konflikt dieser ersten Staffel. Real World Producers also cast the show schon vorprogrammiert wird. Story Producing nennt sich das. Also, vorlaute Südstaatlerin, schwarze Rapperin, Konflikt auf Bestellung.
Und darüber haben wir uns, glaube ich, beide sehr gewundert, weil wir halt Spectacle gehört hatten und dann halt diese dritte Folge von Cui Bono ziemlich ähnlich das Phänomen erklärt.
Ja, und das ist natürlich schwer zu sagen, ne? Muss man, also ist, also gibt es keinen anderen Weg, das zu erzählen, oder ist das sozusagen, hat man sich schon inspiriert gefühlt durch den Podcast? Das können wir nicht beantworten, wollen wir auch nicht beantworten. Aber trotzdem, insgesamt fand ich es irgendwie erfrischend, weil auch hier Chronologie durchbrochen wird. Mich nervt das halt so, dass man irgendwie diese ganzen deutschen Reporter-Podcasts einfach nur noch um eine Person drehend immer nur chronologisch erzählt und in Ausführlichkeit chronologisch deren Leben irgendwie auseinander seziert. Und deswegen fand ich es so erfrischend. Da passiert was anderes für die Ohren. Das ist erstmal totales Gold. Und ehrlich gesagt fand ich das auch gut für den Background. Ich glaube, das braucht man halt, um so ein bisschen auch noch dieses, wieder dieses Phänomen zu verstehen. Warum macht das überhaupt jemand? Also warum möchte jemand auf YouTube stattfinden? Was sind sozusagen die Motive? Wobei man aber auch sagen muss, auch da jetzt beim zweiten Mal hören, das ist mir beim ersten Mal hören nicht so aufgefallen, es wird viel spekuliert über seine, über die Motive vom Drachenlord. Es wird mir aber nicht klar, woher diese Spekulationen kommen. Also ob er das mal irgendwo erzählt hat, ob er das irgendwo sagt. Also es geht darum, dass ihm ja unterstellt wird, er möchte eben berühmt werden, er möchte groß werden, er möchte, und es gibt Anzeichen dafür, weil er sich zum Beispiel freut, dass er auf der Straße erkannt wird oder so. Trotzdem bin ich mir bei manchen Herleitungen nicht ganz sicher, habe ich da einfach was verpasst oder hat er es irgendwo anders erzählt oder sind das wirklich einfach Spekulationen?
Was mich bei der dritten Folge noch so massiv geärgert hat, ist, dass es in der zweiten Hälfte geht es halt um Big Brother und das deutsche Reality-TV. Und damals wie heute stört mich extrem, dass im Prinzip RTL-Produktionen in einem RTL-produzierten Podcast besprochen werden.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Das hat mich damals extrem geärgert und ich fand jetzt beim zweiten Mal hören, auch so mit den Leuten, die dann auftreten, es hat leider einen Geschmack. Also selbst wenn es eine absolute Unabhängigkeit gegeben haben sollte, finde ich, ist es sehr, sehr schwierig, wenn das Haus RTL über Produktionen redet, die im weitesten Sinne mit RTL und RTL 2 zu tun haben und auch mit Produktionsfirmen gesprochen wird, die in Geschäftsbeziehungen möglicherweise sind mit diesem Sender.
Total guter Punkt. Ist mir wirklich, ich weiß gar nicht warum, aber es ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass das natürlich total blöd ist und dass das immer irgendwie falsch sich anfühlt. Vielleicht war ich so verzaubert von Anja Rützel, die ja auch darin vorkommt und zu den liebsten Personen auf dieser Welt von mir gehört. Also nicht, weil ich sie persönlich kenne, sondern weil ich einfach ihre Sachen so gerne lese. Gerade wenn man sich mit Trash-TV auseinandersetzt, muss man sozusagen Anja Rützels Texte so ein bisschen
Pflichtlektüre.
Ja, genau, es ist Pflichtlektüre auf jeden Fall. Deswegen, vielleicht war ich davon abgelenkt, aber du hast natürlich vollkommen recht.
Ich bin halt viel skeptischer in diese Folge reingegangen, auch weil ich durch Spectacle das Gefühl hatte, ich höre nicht so viel Neues. Dann habe ich halt nicht diese Faszination für Reality-TV, die du vielleicht hast. Ich glaube, was mich aber insgesamt an dieser dritten Folge gestört hat, ist, dass sie sich so viel Zeit nimmt, um einen Punkt zu machen, der relativ schnell klar wird. Ne? Also diese Analogie zwischen das, was da bei YouTube passiert, das, was zwischen dem Drachenlord und seinen Hatern passiert, da wird sehr viel Zeit investiert, um zu sagen, guck mal, das gibt's im Reality-TV auch. Ich finde, dass der Vergleich total gut ist und dass er auch der Serie hilft, Phänomene und Probleme zu erklären, ohne immer nur auf diesen einen Fall zu schauen. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, ein Viertelstunden-Ausflug innerhalb einer anderen Episode hätte es auch getan. Also ich hatte das Gefühl, mich erschöpft das dann so wahnsinnig, dass das so ausgewalzt wird und dass diese Herleitung so weit ausholt und so viele Zwischenschritte nimmt, um am Ende ja eigentlich zu sagen, guck mal, das gab's schon mal und guck mal, das sind Phänomene, die kennen wir schon.
Da steckt was anderes drin, was mir auch aufgefallen ist und was wir vielleicht auch gleich nochmal im anderen Podcast besprechen müssen, also für den anderen, den wir hier besprechen. Ich glaube, ich habe an manchen Stellen das Gefühl gehabt, es wird hier länger gezogen, als es sein müsste. Wären es wirklich 5 Folgen gewesen? Ich meine, 5 Folgen kommt einem nicht lang vor und 40 Minuten sowieso nicht. Aber wenn man jetzt überlegt, was in diesen 40 Minuten erzählt wird und wenn ich überlege, dass ich das wahrscheinlich in 4 Sätzen zusammenfassen könnte, dann zeigt das schon ganz viel darüber, was man hätte vielleicht kürzer machen können oder abkürzen können. Und vor allem bestehend auf die 5. Folge. Also ich weiß, als ich die Rezension damals geschrieben habe, gab es nur 4 Folgen. Und wir haben alle gedacht, die 5. Folge wird jetzt die Folge, wo man endlich mit dem Drachenlord redet und der zu Wort kommt. Und die wurde dann auch nochmal verschoben. Und es war ein Riesenspektakel. Und am Ende ist es eigentlich nur nochmal eine Metafolge, die das verhandelt, was ich ja sozusagen auch in Teilen nicht gut ausgewogen finde, nämlich ist er jetzt selber schuld und die auch so ein bisschen, wer ist hier Täter, wer ist hier Opfer verhandelt.
Mhm. Das stimmt, in der 5. Folge wird ja auch dann nochmal so vielsagend betont, dass Khesrau Beros zweimal mit dem Drachenlord gesprochen hätte, aber dass er sich nicht aufnehmen lassen will. Das spricht schon sehr für deine Argumentation, dass damals das Ziel war, ihn vielleicht noch zu bekommen und in der 5. Folge sagen zu können, guck mal, wir haben ihn doch noch an Bord bekommen. Und dann hat es nicht geklappt und dann war so ein bisschen die Frage, okay, was machen wir jetzt? Wie bringen wir das zu Ende, ohne seine Seite zu hören? Und dann ist natürlich diese 5. Folge schon wirklich die Reflexion der Reflexion. Das muss man schon sagen. Wobei ich finde, dass dieses, also mich hat, glaube ich, die 5. Folge am meisten bewegt.
Mhm.
Sowohl,
absolut.
Sowohl ja. beim ersten als auch beim zweiten Mal hören, finde ich, dass nach dieser viel investierten Zeit für diese Eskalation es mir als Hörer schon auch sehr gut getan hat, dass das einmal jetzt zu Ende geführt und zu Ende gedacht wird.
Jetzt habe ich aber das Gefühl, zum Glück sagst du mal was Positives, weil am Ende sagen wir beide, wir finden es die beste Produktion und haben jetzt eine wahnsinnig lange Liste von Sachen, die wir doof finden. Deswegen vielleicht, wenn wir den Podcast abschließen wollen, wollen wir noch mal kurz darüber reden, warum der uns so gut gefallen hat. Ich fange mal an, also ich lege mal vor.
Mhm.
Was mir gefallen hat, war, dass es an sich trotzdem eine relativ kleine Geschichte ist. Also es ist eine Geschichte, die irgendwie trotzdem bis zum gewissen Grad eine Nische bedient. Also dieser Drachenlord unter Menschen, die sich viel auf YouTube rumtreiben oder die halt Internetkultur feiern, kennt man den. Aber meine Mama kennt den nicht.
Mhm.
Und meine Mama hätte das gut hören können und hätte viel verstanden und hätte bestimmt auch Spaß daran gehabt. Das mochte ich sehr, dass man sich jemandem widmet, der vielleicht eben nicht schon riesig groß ist, wie Mesut Özil dann später in einem Podcast.
Amanda Knox.
Amanda Knox. Das sind halt, habe ich das Gefühl, breitere Phänomene, größer. Fußball können mehr Menschen was mit anfangen, als jemand, der Schnitten bei YouTube irgendwie schmiert. Das mochte ich zum Beispiel sehr.
Ich mochte an dieser Staffel mehr als an der ersten, dass es in einem gewissen Maß ein bisschen ausgeruhter ist.
Mhm.
Also
nicht so hektisch, ne?
Genau, ich fand die erste Staffel sowohl damals als auch beim Hören jetzt nochmal, ich fand die erste Staffel halt sehr hektisch und auch an vielen Stellen gibt es da so misslungene Sachen, die ich halt richtig schlimm fand. So. Und bei dieser 2. Staffel hatte ich das Gefühl, das Team rund um Khesrau wusste halt, was funktioniert und was funktioniert nicht tendenziell. Und sie haben sich halt auf das konzentriert, von dem sie wussten, dass es funktioniert. Und ich finde, sie wussten halt zum Beispiel, es gibt wahnsinnig viel Material. So, dieser Mensch hat Stunden um Stunden um Stunden ins Internet gesendet. Und ich finde, der Umgang damit ist extrem gut und auch an den richtigen Stellen mit ganz viel Liebe zum Detail gemacht. Und das fand ich zum Beispiel bei der 1. Staffel von Cui Bono, hatte ich das Gefühl, die 1. Folge hat dieses Archiv von Ken Jebsen genutzt, um einen Punkt zu machen und auch ein bisschen um Show und Effekt zu haben. Und dann ist ja eigentlich sozusagen das Archiv weg. Es spielt keine Rolle mehr. Und hier bei der 2. Staffel von Cui Bono hatte ich halt das Gefühl, sie haben halt konsequent dieses Archiv von Folge 1 bis Folge 5 genutzt. Vielleicht auch, weil sie ihn nicht bekommen haben. Aber ich finde es an sich trotzdem auch einen guten Umgang mit dem Material, was es gibt, was in der Öffentlichkeit ist. Und ehrlich gesagt finde ich es auch einen guten Weg, das zugänglich zu machen für ein breiteres Publikum, weil ich möchte diese Massen an Stunden nicht sehen,
sondern ich habe das Gefühl, da hat jemand für mich viel wahrgenommen und kann mir sagen, was ist die Quintessenz davon. Also insofern finde ich, so wie du sagst, es ist eine gute Zusammenfassung von diesem Internetphänomen Drachenlord und allem drumherum. Und selbst wenn ich vorher nichts gehört habe, erlebe ich ein bisschen was von diesem Phänomen und kann zumindest in Teilen nachvollziehen, was ist da eigentlich passiert.
Wobei, in der ersten Staffel haben sie ja Ken Jebsen auch nicht gekriegt und haben es trotzdem nicht so gemacht, wie du es jetzt beschrieben hast.
Man muss ja sagen, eigentlich, ne, Amanda Knox ist fast die Ausnahme in den Keschrau-Beros-Produktionen. Also der abwesende Protagonist ist, glaube ich, schon eher ein roter Faden, als dass es eine Ausnahme ist. Also die meisten Staffeln drehen sich um Menschen, die am Ende halt nicht vor dem Mikrofon sprechen.
Ja. Und ich mochte, dass es nur Keschrau-Beros ist. Das klingt komisch, aber in dieser ersten Staffel gab es ja diese Versuche mit Reporter, sind im Interview mit dabei. Und ich dachte so, ich mag, dass er diese Geschichte einfach erzählt und dass er, wie gesagt, für seine Verhältnisse, und er ist ein sehr zurückhaltender Host, aber für seine Verhältnisse sogar Persönlichkeit zeigt.
Mehr als Staffel 1, das stimmt.
Und mehr als in anderen Produktionen aus diesem Haus, finde ich.
Ja. Ich glaube, was die zweite Staffel für mich so gut gemacht hat, ist, dass es diese Konzentration gibt auf Keschrau, der Erzähler. Und an manchen Stellen erlebt man ihn da auch in einer Interaktion mit den Menschen. Also ich glaube, es ist einer der wenigen Podcasts von ihm, wo man wirklich Interviewmomente und Vor-Ort-Situationen mit ihm erlebt und nicht nur alles nachträglich im Studio geschrieben wird.
Was geht da? Ich sehe, du bist ein bisschen betroffen, ja, davon. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das gerade hörst?
Na, ich weiß es nicht.
So, das mochte ich, glaube ich, auch an der zweiten Staffel von Cui Bono, dass es nicht so konstruiert im Nachhinein wirkt, sondern es gibt da irgendwie spürbar etwas, auf dem aufgebaut wurde. Und ich glaube, dadurch wirkte das auf mich auch ein bisschen natürlicher als, ne, die erste Staffel, die eh so ein bisschen überproduziert an manchen Stellen war. Aber so insgesamt nehme ich ihm diese Host- und Erzählerrolle ein bisschen mehr ab als in anderen Produktionen, wo ich manchmal das Gefühl habe, er ist sozusagen derjenige, der im Podcast-Studio darauf wartet, diese Geschichte zu erzählen. Sondern bei dieser zweiten Staffel beim Drachenlord hört man ihn ja auch, wie er rausgeht, wie er mit Leuten redet, wie er Fragen stellt. Und man hört ihn endlich auch mal im On und nicht nur immer mit dieser Erzählerstimme aus dem Off.
Und ich finde, das ist aber jetzt der perfekte Punkt. Sollen wir mal rübergehen zum anderen Podcast?
Ja. Hast du alles zu Drachenlord?
Ich habe alles gesagt.
Okay.
Alles gesagt an dieser Stelle.
Alles gesagt.
Wie viele Tschüss. Stunden hat es gedauert?
Das ist kein unendlicher Podcast. Okay.
Du hast die dankbare Aufgabe, Amanda Knox zusammenzufassen. Also es heißt Judging Amanda Knox, woran ich mich immer wieder erinnern muss, weil es heißt nicht nur Amanda Knox, sondern es heißt
Judging Amanda Knox. Genau. Judging Amanda Knox ist ein achteiliger Podcast, auch wieder mit Keschrau Beros als Host und Alexandra Berlin als Co-Host. Sind 8 Folgen dieses Mal und ist eine Co-Produktion zusammen mit dem Spiegel. Und in Judging Amanda Knox geht es eigentlich darum, den Fall von Amanda Knox, die damals als US-amerikanische Austauschstudentin in Italien war, und dann erlebt, wie ihre Mitbewohnerin ermordet wird und zur Hauptverdächtigen wird. Und der Podcast erzählt quasi nach, wie hat sie das erlebt? Amanda Knox ist sozusagen die Hauptprotagonistin und ist auch im Interview tatsächlich mal da. Schon großer Unterschied zu den anderen Podcasts. Und es ist eigentlich eine Geschichte über einmal, wie funktioniert die Aufklärung, die Polizeiarbeit, die Ermittlungsarbeit in diesem Fall und was ist daran schiefgegangen?
Ich wollte gerade sagen, wie funktioniert sie nicht, könnte man eigentlich
genau.
eher sagen.
Es ist eigentlich die Geschichte einer Katastrophe. Also Judging Amanda Knox erzählt eigentlich einen Misserfolg und zeigt ziemlich gut, wo ein Justizsystem scheitern kann und wie es halt zu einer falschen Verurteilung kommen kann und wie lange es dauert, bis so eine falsche Verurteilung dann vielleicht aufgehoben wird. Und so nimmt sich der Podcast dann eigentlich die gesamte Geschichte von Amanda Knox von sie geht nach Italien als Austauschstudentin bis zu sie wird verhaftet, sie wird verurteilt, sie wird wieder verurteilt. Also es wird sozusagen in zweiter Instanz wird sie nochmal verurteilt und dann bis zum Freispruch geht es in diesen 8 Folgen eigentlich um eine ziemlich lange Odyssee durch die Justiz, durch die italienische, aus den Augen von der US-Amerikanern.
Plus, es geht viel um Medien. Es geht auch um Medienkritik. Es geht darum, wie haben JournalistInnen den Fall damals betrachtet? Wie wurde darüber berichtet? Wie wurde sie vorverurteilt, der Engel mit den Eisaugen?
Genau. Also es ist eine Geschichte auch über eine mediale Vorverurteilung und versucht ja eigentlich so ein bisschen den Blick über den Kriminalfall zu weiten und darauf zu schauen, was passiert sozusagen drumherum. Und schaut da halt viel auf die Medien, das stimmt.
Ja, so, wir würden das jetzt folgendermaßen machen. Ich fange an mit dem obligatorischen Hey.
Ich muss mir jetzt mal nackig machen. Ich sag das gern, diesen Ausspruch, aber dieser Anfang hat mich dermaßen gekriegt und das kotzt mich an, dass es das geschafft hat.
Warum? Warum?
Dieser Anfang ist, also Keschrau Beros ist Host zusammen mit Alexandra Berlin.
Wie sieht's aus? Teamproduktion, Janek, Patrick?
Yes.
Ready.
Dann fangen wir an.
Und ich musste leider echt laut lachen, weil ich dachte, es ist ein wundervoller, ironischer Umgang mit dem, worüber ja nicht nur wir zwei uns heute in diesem Podcast, sondern sehr viele Menschen da draußen sich auch lustig machen über dieses Signature-Hey von Keschrau Beros ja. Vor jeder Podcast-Folge, die er macht.
Ich fand's wahnsinnig selbstreferenziell. Und
ja, natürlich ist es das, aber es ist schon irgendwie lustig, nee. Wenn er halt selber davon. Er sagt das auch so abwertend. Ich mache hier meinen Hey, diesen. Das ist so. Das
ja.
Ist nicht.
Nee, ich glaube, was mich viel mehr gestört hat, ist, dass das von Anfang an so ein gewisses Ungleichgewicht etabliert zwischen
ja, okay,
den beiden.
Das verstehe ich, ja.
Und das hat mich beim ersten Mal hören. Ne, fand ich das halt nicht so cool, weil irgendwie, ja, Selbstironie, aber selbstreferenziell ist es trotzdem. Aber was mich gestört hat, und das kann ich jetzt beim zweiten Mal hören noch deutlicher sagen, ist einfach, dass dadurch so ein Gefälle entsteht, wer ist hier der Headhost und wer ist der Co-Host, würde ich mal sagen. Also
aber
ja,
das wird, finde ich, in jeder Sekunde dieses Podcasts klar gemacht. Wer ist hier noch nicht mal Co-Host? Ich finde, es gibt einen Host, Keschrau Beros, und es gibt eine Frau, die ein bisschen was über ihre Recherche erzählen darf.
Sie wird halt in so eine Reporterin-Rolle eigentlich runtergedrückt, genau. Obwohl sie ja ziemlich gleichberechtigt da ist. Oder wenn man mal ehrlich ist, sie ist halt diejenige, die vor 2 Jahren die große Spiegelgeschichte zu Amanda Knox gemacht hat. Ne? Also
die vor allem fast alle Interviews geführt hat. Also er war... Es wird nicht ganz ersichtlich, bei welchen Interviews er wirklich anwesend war.
Bei Amanda Knox nicht.
Aber zum Beispiel Amanda Knox nicht. Ihrem damaligen Freund, da war er nicht dabei. Also an vielen Stellen war er nicht mehr dabei. Und jetzt kommt halt das, was mich mit am ersten an dieser ganzen Konstruktion macht. Am Anfang geht es los damit, lassen wir mal die ganze Koffergeschichte, da können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. Aber zwischen den beiden, es wird eine Geschichte erzählt und dann geht es los sozusagen mit der Interaktion der beiden. Und diese Interaktion wirkt erst so, wie Keschrau sitzt da und stellt ihr Fragen. Weil sie hat mit Amanda Knox geredet, sie hat sich mit dem Fall beschäftigt.
Mhm.
Und Alexandra Berlin erzählt das sehr schön. Und ich dachte, okay, das ist die Rolle. Also er ist eigentlich nur so, hier ist deine Bühne, bitte leg los, aber schon nach 2 Minuten oder sowas erzählt er auf einmal die Geschichte von Amanda Knox selber weiter. Und ich weiß, an dem Punkt weiß ich wieder nicht, ist das eine Journalistenkrankheit oder ist das real, dass das ein deutlicher Bruch in der Rolle ist, weil man nicht weiß, hä? Aber sie hat die Geschichte recherchiert, sie hat sich damit auseinandergesetzt. Ich finde, er versucht sich rauszureden mit diesem, er hat das Buch von ihr gelesen. Wenn das aber stimmen würde, dass er ja eigentlich genauso viel weiß wie sie, warum stellt er dann teilweise so dumme Fragen? Und er stellt teilweise wirklich dumme Fragen für jemanden, der dann offensichtlich schon weiß, was kommt. Und das andere, was er macht, ist, er macht so komische Foreshadowing-Dinge.
Mhm.
Alex, dieser verstrubbelte Mann, die Begegnung mit ihm, die ist ziemlich wichtig.
Der also, wird dann aber noch richtig wichtig.
Wie ist das abgelaufen?
Wer stellt denn solche Fragen im realen Leben?
An der Stelle ist Judging Amanda Knox halt ein gutes Beispiel dafür, was bei diesen Zweierkombinationen am Ende doch schief gehen kann. Also diese Mischung aus, ich stelle dir Fragen, weil ich nicht weiß, was ich eigentlich als Antwort bekomme, dann aber andererseits total wissend, Details vorwegzunehmen, die eigentlich der anderen Person nur bekannt sein können. Und das stimmt, da ist auch der Podcast, finde ich, über diese 8 Folgen an manchen Stellen wirklich ein Worst Practice, dass es halt all diese Kombinationen gibt, die es nicht geben sollte. Er weiß an manchen Stellen zu wenig und stellt dann dumme Fragen. An manchen Stellen erzählt er sozusagen eigentlich eine Szene mit, bei der er nicht dabei war, wo man exactly. sich dann fragt, okay, du lässt dir das von deiner Kollegin gerade erzählen, wenn du nicht dabei warst, dann müsstest du eigentlich andere Fragen stellen, tust du aber nicht, weil du eigentlich alles schon weißt. So, und das ist, glaube ich, so eine der großen Schwächen, finde ich, von Judging Amanda Knox, dass entweder oder. Ich glaube, dieses Ja, beide ist in dem Fall halt extrem schief gegangen. Und ich finde es wirklich nervig, so wie du, dass ich halt total abgelenkt davon bin, dass ich diese ständigen Rollenverwechslungen nervig finde.
Und interessanterweise macht das ja an ganz wenigen Stellen funktioniert es, wenn er zum Beispiel fragt, was hat Amanda Knox dazu gesagt? Also wenn er fragt, wie haben die Leute reagiert oder was haben sie dazu gesagt, dann funktioniert natürlich dieses, du hast die Reporterin, die rausgegangen ist und wirklich mit den Leuten gesprochen hat. Aber weil das so inkonsequent ist und einfach nicht durchgezogen wird, hat es, also es wird leider, es tut mir leid, der Kollegin, die diese viele Arbeit wahrscheinlich da reingesteckt hat, Alexandra Berlin, nicht gerecht. Die wird halt so, die geht richtig unter, obwohl ich dachte immer, lass sie doch einfach das erzählen.
Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass einerseits Keschrau Beros ja für viele der Magnet ist, über den diese Themen und diese Podcasts funktionieren. Und deswegen ist natürlich logischerweise auch immer der Schluss, okay, der muss da irgendwie auftreten. Aber in dieser allwissender Erzählerrolle, die er nun mal sehr oft und anscheinend auch sehr gerne einnimmt, funktioniert es an dieser Stelle einfach nicht gut. Weil durch diese krasse Präsenz in Kombination mit was kann er wissen, was kann er nicht wissen, das ist einfach ein Widerspruch, der nicht aufzulösen ist und der immer wieder zu Problemen führt.
Deswegen, glaube ich, schätze ich den Drachenlord so sehr. Weil du hast diesen einen Erzähler und an dem kann ich mich irgendwie festhalten. Nur noch mal diesen einen Satz dazu. Ich würde mal überleiten zum nächsten, was mich kirre macht. Es tut mir leid, man merkt schon so ein bisschen, dass ich vielleicht bei dem Podcast ein paar mehr Probleme habe. Es fängt, dieser ganze Podcast, die erste Folge fängt mit einer Szene an. Und diese Szene ist, wir sind bei der Großtante, glaube ich, von Amanda Knox. Mhm. Die lebt in Deutschland und als Amanda Knox damals nach Italien geht, macht sie einen Zwischenstopp in Deutschland und lässt einen Koffer bei der Großtante.
Also lässt sie einen Koffer bei Dolly in Schleswig-Holstein.
Erstmal total öde Geschichte, habe ich gedacht. Okay, will man mir hier irgendwie erzählen, dass sie einen deutschen Bezug hat und deswegen soll ich mich für die Geschichte interessieren? Keine Ahnung, ich wusste nicht, wo das hinführt.
Knox verspricht, dass sie den Koffer bei Dolly abholt, sobald ihr Studienjahr vorbei ist.
Und dann kommt dieser Satz.
Aber in Wahrheit wird es noch mehr als 14 Jahre dauern, bis es soweit ist.
Ich möchte an der Stelle einmal laut seufzen.
Ja. Und diese Momente gibt es in jeder Folge ungefähr 8 Mal oder so. Ich übertreibe jetzt völlig. Aber diese Momente, wo er etwas Foreshadowing-mäßig sagt.
Spätestens hier aber nehmen die Geschehnisse ihren Lauf. Hier werden die Details wichtig. Alex.
Dieser Moment wird nochmal wichtig. Diese Frage wird sie nochmal später beschäftigen. Leute, Spannung funktioniert nicht einfach darüber, dass ihr mir immer irgendwelche Sachen hinwerft. Und vor allem am Ende, kurzer Spoiler hier, der Koffer ist am Ende komplett unwichtig. Der wird auch keine richtige Rolle mehr spielen.
Entschuldigung, auch die Großtante ist komplett egal.
Ist komplett egal.
Also ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum die so viel Raum einnimmt, weil ja, okay, sie hat auf den Koffer aufgepasst, während Amanda Knox dann überraschend lange in Italien war. Aber es ist ja in dem Koffer auch nichts drin. Es gibt kein Wiedersehen, es gibt keine, also es gibt ein Wiedersehen, aber das hat irgendwie keinen großen Mehrwert für die Geschichte.
Nee, Und das ärgert mich so sehr. Es hat mich in dem Moment geärgert und am Ende des Podcasts dann noch einmal. Und wie gesagt, es gibt noch mehr dieser seltsamen Foreshadowing-Sachen. Ich sage euch jetzt mal, was ihr euch unbedingt merken müsst, als wären wir Kleinkinder, die halt zu doof sind, sich einen Fakt zu merken. Weil es tut mir leid, als Hörer fühle ich mich wahnsinnig verarscht, wenn man mir immer wieder sagt, das Detail musst du dir jetzt merken.
Ja, ich finde das handwerklich halt nicht gut, weil im besten Fall sind diese Details oder diese Aspekte, die du da betonen willst, die werden irgendwie anders ersichtlich, außer dass jemand sagt, das ist jetzt aber schon wichtig, merk dir das bitte. Also im besten Fall kriegst du das natürlich auf irgendeinen anderen, viel subtileren Weg hin, dass du signalisierst, das hier könnte wichtig sein oder halt dafür sorgst, dass es sich einprägt, auch wenn man noch gar nicht weiß, was man damit anfängt. Aber man kann natürlich auch Sachen irgendwie kurios wirken lassen, dass man dann das Gefühl hat, komisch, merke ich mir so. Also nicht, dass sich das jemand vornimmt beim Hören, aber du willst das ja erreichen, aber man erreicht es nicht, indem man den Leuten sagt, so, das wird später wichtig. Und das ist auch das, was ich wahnsinnig frustrierend und bevormundend finde, wenn einem immer wieder so diese Karotte hingehalten wird und die wird später noch wichtig. Aber jetzt nicht jetzt, später.
Zumal es hat zwei Effekte für mich. Einerseits wirkt an manchen Stellen der Podcast dadurch wahnsinnig verlängert, weil man halt diese
ja, du hast halt so eine mentale Liste von Sachen, die du führst. Was kommt noch?
Ja, plus dadurch, wenn sie dann an der anderen Stelle wiederkommen, wiederholt man ja nochmal den ganzen Kladderadatsch und wieder,
wie
erinnert ihr euch noch? Das war mal wichtig.
Links im Raum sitzt der Staatsanwalt, Giuliano Minini. Wir kennen ihn schon aus der zweiten Folge.
Also das nervt mich schon zu Tode.
Wir haben in der dritten Folge von dem Verhör erzählt.
Und auf der anderen Seite, wie gesagt, es erzeugt ja bei mir gar keine Spannung. Es ist einfach nur so ein billiges Element. Es ist wie so ein Zaubertrick.
Zu diesen Ereignissen kommen wir gleich noch. Nur kurz.
Guck mal, hier ist der Hase und jetzt ist der Hase weg. Aber später kommt der Hase nochmal wieder. Merkt euch das. Der Hase ist noch da. Der lebt noch.
Es ist halt keine Spannung. Es ist halt Hinhalten.
Es ist Hinhalten und billiges Hinhalten.
Und man muss dazu sagen, der Podcast ist halt 8 Folgen lang. Deswegen sind diese Hinhaltemomente teilweise, ne, die Geschichte mit dem Koffer, diese Klammer ist halt extrem lang. Und ich finde, das ist halt auch ein Problem, meiner Meinung nach, von Judging Amanda Knox im Vergleich zum Beispiel zu Cui Bono Staffel 1 und 2 sind es halt 3 Folgen mehr. Und ich würde sagen, es ist nicht unbedingt besser davon geworden. Also diese Tendenz der letzten Jahre, dass Podcast-Serien immer länger werden müssen, plus vielleicht die Tendenz bei Cash Rauberos, dass die Sachen immer länger werden müssen, die, finde ich, geht an dieser Stelle hier nicht auf. Also ich finde, die Länge und das Investment von Hörzeit lohnt sich nicht im selben Maße.
Jetzt kann ich quasi so ein bisschen aus dem Nähkästchen hier im Hause Schröder reden. Wir lieben es, morgens den Deutschlandfunk zu hören. Und es gibt manchmal so Reportagen, da gibt es englische O-Töne. Und dann sagt der Reporter zum Beispiel, der und der war nicht einverstanden. Und dann kommt der O-Ton, ich war nicht einverstanden auf Englisch. So, Du weißt, welches Prinzip ich meine. Bei Amanda Knox gibt es auch wahnsinnig viele Stellen, wo das angetextet wird mit, sie war unsicher und sie sagt, I was unsure. Also so. diese Doppelung zwischen deutscher Übersetzung und englischem O-Ton. Und jetzt könnte man sagen, Carina, das ist kleinkrümlich, warum ärgerst du dich darüber? Es gibt andere Stellen, da fassen sie einfach zusammen, was sie sagt, ohne 1:1 zu wiederholen, was sie sagt. Und das finde ich viel besser, weil man sozusagen, wozu ist der O-Ton da? Können wir uns nochmal daran erinnern, wozu ein O-Ton da ist? Um zum Beispiel eine Emotion oder irgendwas zu transportieren. Nicht einfach nur, um irgendwelche Sätze zu sagen, die man selber auch sagen könnte. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, das wirkt dann fast albern, wenn immer diese Minisätze, die deutsche Übersetzung ist und dann exakt der englische Ton, der genau das Gleiche sagt, dahinter kommt und es wie so ein durchchoreografiertes Stück wirkt, ja. das überhaupt nicht harmonisch ist. Es ist gar nicht eine harmonische Erzählung. Es ist immer so ein abgehacktes, jetzt kommt der deutsche Ton, dann kommt der englische Ton. Wenn man halt diese komischen Snippets, die halt, wie gesagt, einfach einem auch gar keine Emotionen oder irgendwas geben.
Sulejitu setzt sich neben sie, sie kommen ins Gespräch und nach dem Konzert fragt er nach ihrer Nummer. Sie sagt,
I will give it to you if you come to Lumumbas.
Ich gebe sie dir, wenn du in Lumumbas Bar kommst.
Das ist die Bar, in der Nox arbeitet. Wir haben davon gehört. Wie war Solecitos erster Eindruck von ihr, also von Nox?
My first impression was that she was very into fairy tale world of sounds and sensations.
Solecito sagt, Nox sei in so einer Märchenwelt gewesen. Sie habe ständig beschrieben, was sie gesehen und gehört habe.
Nox meinte ja auch, das sei einfach nur ihre Art gewesen, so ein bisschen zu flirten. Also sie hat gerne über Musik gesprochen.
Ja, das habe ich Solecito auch gesagt.
She said, speaking about the music was her way of flirting at that moment.
Er hat dann nur gelacht und gemeint, das wusste er gar nicht.
Oh, I didn't know that.
Es ist halt eine Pseudodynamik.
Ja, genau.
So, du hörst halt sehr viele Stimmen in sehr kurzen Abschnitten abwechselnd sprechen. Aber es hat halt oft nicht so einen richtigen Mehrwert, vor allem gerade bei Englisch, wo wir tendenziell am meisten verstehen. Ich muss sagen, dass ich manchmal bei den italienischen O-Tönen das ganz schön fand. Also, dass die auch vergleichsweise viel freistehen dürfen.
Ich wollte gerade sagen, aber die standen auch lange. Also da standen manchmal auch Töne richtig lange, sodass ich mit meinem sozusagen nicht italienisch, aber zumindest romanische Sprachen schon mal gehört oder sprechend so Miniteile verstehen konnte. Aber ich mochte es auch, den Leuten zuzuhören, weil, wie gesagt, es transportiert eine Emotion.
Ja, das ist halt irgendwie das Ärgerliche. Das ist auf der einen Seite, ne, bei Italienisch hat es für mich genau das geschafft. Ich höre die Menschen reden, auch wenn ich sie nicht verstehe. So, also ich kann die Sprache nicht, aber trotzdem lerne ich was über die Person. Und beim Englischen ist es dann aber so sehr händchenhaltemäßig. Also es gibt so eine Tendenz dazu, wirklich alles überzuerklären. Vielleicht auch, weil man das Gefühl hat, oh, hier spricht ja unsere Hauptprotagonistin. Die Punkte müssen ja ankommen. Und deswegen, vielleicht war das auch so eine Art Vorsicht, dass man Angst hatte, oh, es gibt Leute, die sprechen nicht so gut Englisch. Denen müssen wir jetzt wirklich sozusagen genau sagen, was diese Person, um die sich alles dreht, sagt.
Ja, und wie gesagt, manchmal, aber dann später, wenn es zum Beispiel um ihr erstes Date mit ihrem ersten und einzigen am Ende wahrscheinlich italienischen Boyfriend geht, da geht es halt darum, wie die sich kennengelernt haben. Und da wird einfach zusammengefasst, was sie erzählt, in neutral zusammengefasst, aber man hört in ihrem englischen O-Ton, wie sie lächelt dabei, wie sie eine Wärme hat, eine Emotion. Und das gibt mir ja dann was. Dann habe ich einen O-Ton, womit ich irgendwas anfangen kann, als dieses I don't know, sie weiß es nicht. Also das ist jetzt auch, wie gesagt, ein bisschen überspitzt, aber das fällt mir oft auf. Und jetzt müssen wir zu dem Kernmoment dieser ersten Folge kommen, meiner Meinung nach Kernmoment. Und das hat mit der Metaebene zu tun. Die erste Folge ist, und nicht nur die erste Folge, ich habe das Gefühl, der Podcast ist eine einzige Überbetonung von Metaebene. Da können wir gleich nochmal drüber reden, aber es gibt diesen Kernmoment, wo es darum geht, dass ihre Geschichte erzählt wird, die Geschichte von Amanda Nox, und Alexandra Berlin erzählt, jetzt muss ich sie schon wieder zwingen, ihre Geschichte zu erzählen. Ich bin die sie quasi jetzt schon wieder zwingt zu erzählen, wie ihre Mitbewohnerin getötet wurde, wie traumatisch das alles für sie war, dass sie unschuldig im Gefängnis saß und das alles.
Aber der Besuch heute, der fühlt sich anders an.
Warum?
Naja, ich muss Nox schon wieder bitten, mir ihre Geschichte zu erzählen.
Und in dem Moment
alles durchleben.
Denke ich so, ja, warum machst du es denn? Also ich bin total bitter, aber sie überbetont so dermaßen, wie viel Schmerz ihr das bereitet, sie wieder zu zwingen, diese Geschichte in aller Ausführlichkeit zu erzählen.
Den Punkt kann ich sogar noch verstärken, weil ich glaube, der ist besonders bitter, weil der Podcast ja von Anfang an ganz stark betont, wir reden hier über True Crime als Genre und wir reden über die Probleme von True Crime. Und dann macht der Podcast eigentlich genau den Move, den er kritisieren will. Nämlich hier ist eine Person, die hat vor vielen, vielen Jahren was erlebt. Das ist traumatisch. Und jetzt kommen Leute mit einem Podcast-Mikro und sagen halt, kannst du mir bitte nochmal dein Trauma erzählen, weil ich möchte einen Podcast draus machen. Also schon da, finde ich, zerbricht halt der Eigenanspruch von dem Podcast an sich selbst. So, der Podcast nimmt sich von Anfang an vor, so, wir werden hier auch noch über True Crime reden. Inwiefern das eingehalten wird, reden wir gleich drüber. Aber er sagt das.
Das Foreshadowing von dir ist viel besser als das von Kirsch Rauberos.
Aber der Podcast will halt True Crime irgendwie dekonstruieren und ist am Ende halt genau das, was er kritisiert. Nämlich, ich habe vor vielen Jahren oder ich habe vor 2 Jahren mit ihr gesprochen, daraus ist ein Text geworden, hatte ich aber leider kein Mikro dabei. Und weil wir jetzt aber halt einen Podcast machen, brauche ich ein Mikro und sie muss es mir nochmal erzählen.
Und das hat wirklich, wirklich, das hat mich wütend gemacht. Ja. Ich musste den Podcast stoppen und sagen, ja, dann mach's doch halt einfach nicht. Und dann sind wir jetzt fertig mit der ganzen Geschichte, weil ich werfe dem Podcast das noch mehr vor in Hinblick darauf, dass die Geschichte von ihr auch in aller Ausführlichkeit mit jedem Augenzwinkern, mit jeder Bewegung, die sie tut, allem, was passiert ist, das in 8 Folgen durchdekliniert. Es ist eben nicht wie beim Drachenlord. Wir haben eine Folge, wo sozusagen die Grundgeschichte erzählt wird und klar wird danach auch noch ein bisschen was erzählt, aber sozusagen der Grundstein wird gelegt in der ersten Folge und dann reden wir eigentlich sehr viel über andere Aspekte. Nein, es geht in jeder Folge ganz, 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 bis auch vielleicht in der 7., weil da wird ihr ehemaliger Boyfriend interviewt, aber an sich geht es immer nur wieder um das Trauma. Jeder Schritt dieses Traumas wird durchdekliniert in einer Ausführlichkeit, der wird ausgemolken.
Einmal das und dann muss man sagen, dass halt gerade dieser Fall Amanda Knox schon auch damals mit vielen Problemen extrem überberichtet war. Aber auch in der Nachschau, was ist daran schiefgelaufen, was ist da am Justizsystem falsch. Es ist ja nicht so, dass der Podcast zum ersten Mal diesen Punkt macht, sondern diese Amanda Knox-Geschichte ist in sozusagen Echtzeit einmal extrem auserzählt worden und ist ja dann auch in der Rückschau, als dann die Fehlverurteilung kam und als dann klar war, okay, sie wird freigesprochen und als sich das alles aufklärt, ist ja all das schon mal geschehen. Also dieses Auswalzen über 8 Folgen finde ich doppelt schwierig, weil es ja nicht so ist, dass der Podcast der erste ist, der das macht, sondern es ist ja im Prinzip die Verwertung von einer Geschichte, die schon wahnsinnig viel verwertet wurde, auch mit diesem Dreh zu sagen, hier ist sozusagen ein Justizirrtum und wir erzählen ihn nochmal.
Und das ist halt der Punkt. Der Podcast fängt ja auch nicht mit der Geschichte an, eine Amanda Knox sitzt im Gefängnis und fragt sich, was passiert ist, sondern es fängt an mit einer, ich weiß nicht wie langen, ausführlichen Beschreibung, warum diese Frau und wie sie jetzt in Italien lebt. Und das ist wirklich so anstrengend ausführlich, weil es wirklich darum geht, Leute finden sie schon irgendwie merkwürdig. Sie hat eine komische Wirkung auf Leuten, was auch schon dieses Foreshadowing ist, nämlich, irgendwas ist mit ihr nicht in Ordnung.
Ja.
So, und dann wird in Ausführlichkeit erzählt, was passiert ist am Tatabend, wie sie dann ihre Mitbewohnerin gefunden hat und so weiter und so fort. Also es geht immer wieder auch um diesen Tathergang und diesen...
Ja.
Und das ist, also ich, sorry, also das im ersten Moment hat es mich ein bisschen reingezogen, weil ich jetzt, sage ich mal, auch prinzipiell schon vielleicht auch ein Herz für True Crime habe, wie so viele Menschen da draußen. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, eben nach diesem, ich zwinge sie jetzt nochmal, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich kam nicht mehr darüber hinweg, dass ich einfach immer nur mich gefragt habe, warum machen wir das hier alles eigentlich? Wofür?
Und das ist halt das Ärgerliche, das ist halt wieder so ein Punkt am Genre, den ich kritikwürdig finde. So True Crime Podcasts haben oft diese Tendenz, diese Sachen nochmal in aller Ausführlichkeit zu erzählen, weil da irgendwie ein spannendes Moment ist, weil es da eine Handlung gibt, weil es Unklarheiten gibt. Aber man muss schon sagen, jetzt so viele Jahre später, Amanda Knox, müssen wir die ganze Odyssee eigentlich nochmal mitfahren.
Also man hätte ja auch sagen können, sie wird festgenommen, also ganz schnell erzählen, die Mitbewohnerin wird getötet, sie wird festgenommen und dann geht es erst los, weil es ging ja eigentlich um Kritik am Justizsystem und Kritik an den Medien.
Man hätte im Gefängnis anfangen können.
Ja.
Ja, und das ist, finde ich, das große Ärgernis hier bei diesem Podcast und ehrlich gesagt für mich mittlerweile auch bei vielen Produktionen von Andan und Keschrau Beros, dass am Anfang meistens ein ziemlich großes Versprechen gemacht wird, was sich selten einlöst.
Aber es geht auch um True Crime selbst. Unsere Faszination dafür. Eine,
Köln, seid ihr da?
Die inzwischen ganze Arenen füllt. Und es geht darum, was diese Faszination mit uns macht. Unseren Erwartungen an eine gute Geschichte.
Do you still love her?
No.
Denn das ist ein True Crime Podcast. Es geht also um ein wahres Verbrechen.
Bei diesem Podcast hier hat es mich extrem geärgert, weil er wird angekündigt als das Große. Wir dekonstruieren True Crime, wir kritisieren hier ein Genre und was sagt das eigentlich über uns als Publikum aus? Und am Ende macht der Podcast ganz, ganz viele Dinge von True Crime exakt so, wie er das kritisiert.
Wir geben uns allgemein viel Mühe, das zu trennen, Verdächtige und eben überführte Täter. Gelingen tut uns das nicht immer. Und damit meine ich nicht nur die Polizei oder die Ermittlungsbehörden, sondern auch uns eben. Euch, die ihr diesen Podcast hört, und uns, die diesen Podcast machen.
Und dann aber halt meiner Meinung nach nicht genügend diesen Schritt zurück macht und zu sagen, so, guck mal, das ist das Problematische an der ganzen Sache, sondern sie bedienen sich derselben Werkzeuge des Genres, das sie kritisieren. Und das ist ein Widerspruch, der am Ende für mich nicht deutlich genug aufgelöst wird. Ich habe eine Vermutung, dass man das teilweise versucht hat mit dieser Überbetonung von den Kapiteln. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber
furchtbar,
diese Kakophonie, die da alle, weiß ich nicht, 5 bis 8 Minuten in deine Ohren reinsticht und dann sagt, Kapitel 2.
Und dann, während sie sich so einlebt, passiert etwas Unerwartetes. Bitteschön. Ein Cliffhanger.
And that was shocking.
Akt 2. Plot Twist.
Ich weiß nicht, ob das sozusagen der Versuch war, zu zeigen, guck mal, das ist hier alles konstruiert.
Was? Weil das deuten sie ja auch an im Podcast.
Sie genau, sagen das deuten ja, sie auch ja an, aber für mich ist es ja nicht explizit genug am Ende. Also ich finde halt, du kannst nicht 8 oder 7 Folgen lang sozusagen diese Nummer spielen, um dann in der 8. Folge zu sagen, so hinter vorgehaltener Hand, wir sind uns dessen schon bewusst, dass wir hier mitspielen, sondern ich hätte dann mir gewünscht, wenn du das Genre kritisieren willst, dann bedient das Genre einfach nicht. Dann sag halt, wir machen hier kein True Crime und zieh's dann aber auch bitte durch.
Aber noch viel ärgerlicher wird das ja vor dem Hintergrund der 4. Folge. Die 4. Folge ist ja hier die Metafolge, nämlich wir reden mit True Crime-MacherInnen. Danke.
Großes Seufzen. Es ist wieder eine Folge, die ich sehr, sehr, sehr schwierig finde.
Und jetzt überleg mal, die reden nur mit Leuten, die Fans und Macher von True Crime sind. Wobei ja ne, bestimmte Personen in dieser Folge betonen, sie machen gar kein True Crime. Das sind aber an sich alles True Crime-Leute. Und die sagen natürlich, dass an ihrem Format selber nichts problematisch ist. Aber klar, an sich am True Crime ist schon einiges schwierig. Nämlich, was ist die übliche Ausrede? Ich würde gerne jetzt unsere HörerInnen zum gemeinsamen Gebet einstimmen. Was sagen True Crime-Macher immer wieder? Wir machen das ja für die Gesellschaft.
Wir klären Leute auf. Wir müssen das machen, weil es schützt Menschen vor Verbrechen.
Exakt.
Und das ist das, das finde ich, ist gut von dir auf den Punkt gebracht. In dieser Folge geht es eigentlich um das Genre und die Kritik daran, aber die Kritik wird aufgeführt von Leuten, die Teil des Genres sind. Also, was mich wahnsinnig gemacht hat, ist, dass all diese Gegenargumente, die von True Crime VertreterInnen da aufgemacht werden, das sind halt alles, finde ich, Strohmänner. Also, da werden halt so Pseudo-Argumente aufgebaut, die, finde ich, gar nicht die Hauptkritikpunkte an True Crime sind. So, in dieser Folge wird kein einziges Mal thematisiert, dass Leute halt wahnsinnig viel Geld damit verdienen. Mit dem Nacherzählen von Leid von Leuten, die sie halt ehrlich gesagt ja nicht mal mehr um Erlaubnis fragen. So, dieser Punkt wird in der Folge nicht gemacht. Ich finde das wirklich, ich kann mich da gut drüber aufregen, wie man 8 Folgen lang mit dem Versprechen rumreisen kann, wir reden über True Crime und zwar kritisch und dann das Thema Geld verdienen einfach nicht thematisieren.
Plus, ich meine, die Ironie ist ja, in dieser Folge gibt es auch einen Live-Auftritt von einem True Crime Podcast und ich dachte, jetzt kommt der Moment, jetzt sagen sie sowas wie,
hier werden Tickets verkauft.
Hier werden Tickets verkauft mit dem Leid anderer Menschen. Denkste? Überhaupt nicht. Es wird einfach nur erzählt, wie stolz man ist, dass man quasi ganze Hallen damit füllt, dass Leute sich die Geschichten anhören. Wollt ihr mich verkohlen? Also, dass keiner mal sagt, wie abartig das eigentlich ist. Und ja, ne, ich muss jeden Tag selber in den Spiegel gucken und eigentlich sagen, ich bin ja auch nicht besser. Ich liebe True Crime. Ich finde das schon an sich ein gutes Genre. Ich bin nicht die, die wahrscheinlich perfekt dafür ist, Kritik zu üben, weil ich kann auch nichts dagegen machen. Aber klar, dieses irgendwie in so Kriminalfälle reinziehen, finde ich gut. Wobei ich mittlerweile auch sagen muss, ich mag es sogar noch mehr, wenn es nicht um Tod geht. Aber wir Menschen erfreuen uns, sehen das als Entertainment an, zuzuhören, wie Leuten die Beine abgeschnitten werden, wie Menschen in irgendwelche Fässer gesperrt werden, wie Kinder in die Kühlschränke gesperrt. Das muss man doch wenigstens sich dann so offen benennen und auch, aber das wird in der Folge nicht einmal ausgesprochen, wie problematisch das ist, dass es Entertainment ist.
Und das, finde ich, ist das Ärgerliche, vor allem im Vergleich dann mit dem anderen Podcast. Also ich finde, die zweite Staffel Cui Bono zeigt ja sehr gut, welche Verantwortung auch beim Publikum liegen kann.
Und ja, absolut.
Ich finde es wahnsinnig enttäuschend, dass diese Frage, welche Rolle haben die MacherInnen und welche Rolle haben eigentlich, hat auch das Publikum, die wird irgendwie so ein bisschen ausgeklammert, obwohl sie sich ja extra eine Folge dafür nehmen. Aber in dieser Folge wird einfach, also die wichtigen Punkte werden nicht besprochen.
Nee, und das, wie gesagt, das liegt auch an der Auswahl der InterviewpartnerInnen.
Das ist Paulina Kraser.
No offense, aber wenn du nur Leute, die selber das Zeug machen, was sollen die denn sagen? Natürlich werden die nicht sagen, das, was wir hier machen, ist verwerflich.
Krasers Podcast heißt Mordlust, Verbrechen und ihre Hintergründe. Auf den letzten Part legt sie besonderen Wert.
Ich mache Kriminalberichterstattung, ne? Also ich hadere auch total damit zu sagen, ich mache True Crime. Mhm. Weil das für mich einfach immer diesen Unterhaltungsfaktor hat, den wir natürlich auch bedienen, aber wir machen ganz viel Wissensvermittlung und haben ganz viele Themen irgendwie, die gesellschaftlich gerade diskutiert werden.
So wie am Ende Judging Amanda Knox auch zwar ansatzweise reflektiert, so welche Rolle spielen wir hier eigentlich.
Es fühlt sich irgendwie übergriffig an, Rituale eines Lebens zu kennen, das uns nichts angeht. Ich muss hier ehrlich sein, mich hat das Buch irgendwie gelangweilt. Es steckt voller Lobeshymnen eines trauernden Vaters, Lobeshymnen von anderen Menschen, die sagen, wie Meredith Kircher ihr Leben verändert habe. Ich habe Paulina Kraser davon erzählt, habe sie gefragt, warum es mich so kalt gelassen hat.
Weil du verwöhnt bist von der Sensation, die von Amanda Knox ausgeht. Mhm. Ich glaube, wenn die Geschichte neu erzählt werden könnte und du fängst mit Meredith an, dass es dir dann anders gegangen wäre. Mhm.
Aber so richtig zufriedenstellend finde ich das nicht. Also hier hätte ich mir, glaube ich, am Ende genau diese starke Reflexionsfolge wie bei der zweiten Staffel von Cui Bono gewünscht, wo es vielleicht fast nur um die Rolle dieses Podcasts geht. So, warum machen wir das? Welche Vorteile hat das? Welche Nachteile hat das? Welche Motivation haben wir? Also auch so diese Form von Transparenz zu sagen, wir erzählen diese Geschichte, weil sie halt funktioniert, bewiesenermaßen. Hier sind Millionen Berichte, die alle damals wie heute gut gelaufen sind und wir machen das jetzt halt als Podcast. So, ich glaube, wäre dieser Satz gefallen, hätte ich auch mit dem großen Versprechen am Anfang und der Enttäuschung am Ende ein bisschen mehr meinen Frieden machen können. Aber am Ende, finde ich, wird es nicht zu Ende geführt, was am Anfang groß vor sich hergetragen wird. Wir reden über True Crime.
Und da ist der andere Punkt und vielleicht sind wir hier wieder bei dem, was ich auch schon zum Drachenlord gesagt habe. Es wird wieder nichts ausbuchstabiert. So, da geht es auch viel um die Medienkritik.
Wie selbstverständlich werden die Geschichten der Ermordeten erzählt. Manche Medien verdienen mit ihnen Geld. Auch in diesem Podcast wird Werbung geschaltet. Hey, I'm not judging. Aber es ist auch klar, dass dieser Wunsch nach Erzählung, nach Aufregung, nach Emotionen, nach Psychologisierung, dieser Wunsch mitzuraten, dieser Wunsch detektivisch zu urteilen, dass all das uns immer weiter entfernt vom Kern eines jeden mörderischen Verbrechens. Der Tragödie eines zu kurz gekommenen Lebens.
Die Ironie ist ja, auch da fängt man keine Metaebene an, sich mal selber zu hinterfragen. Wir sind auch ein Medium, das jetzt Geld damit verdient, dass diese, also, ne, weil zum Beispiel Abos verkauft werden für Spiegel Plus.
Da läuft Werbung drin.
Genau. Also es wird halt auf diese Medien damals gezeigt und gesagt, sie vorverurteilen Amanda Knox. Aber auch da geht es ja nicht weiter. Es geht auch in der Medienkritik weder bei sich selber noch bei den Medien damals weiter. Das ist ja keine kluge, raffinierte, durchdachte Medienkritik. Das ist ja einfach nur, ja, die Medien haben die damals vorverurteilt, die Öffentlichkeit hat sie damals vorverurteilt. Und das ist natürlich scheiße, weil was die Öffentlichkeit sagt, setzt sozusagen auch die Justiz unter Druck. So, also sorry, aber wenn du mir das aufbaust mit diesem Riesenversprechen der Medienkritik, dann komm doch mit Medienkritik. Wir haben vorhin darüber geredet, dass ich nicht so ganz happy damit war, dass der Drachenlord in meinem Blick oft nur negativ dargestellt wurde oder sehr viel negativ dargestellt wurde. Und ich irgendwie jetzt beim zweiten Hören nicht so ganz einverstanden oder nicht ganz klar damit war, welche Rolle der Host in diesem Podcast hat und welche Haltung der Host hat. Welche Haltung haben die Hosts bei Amanda Knox? Wie kam das bei dir an?
Also ich hatte das Gefühl, dass es bei der Reporterin, Co-Host Alexandra Berlin schon auch eine große Sympathie gibt, die ich aber auch gar nicht schlimm finde. Also ich finde, es ist okay, dass man an schon der Interviewführung ab der ersten Sekunde irgendwie heraushört, so das ist jetzt kein konfrontatives Interview, da ist keine grundlegende Skepsis, sondern da ist einfach, ich möchte zusammen mit dir deine Geschichte erzählen. Das ist ein legitimer Herangang. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch automatisch auch für die Ausgewogenheit diese Rolle bei Cash Rauberos dann liegt, ein bisschen Zweifel zu sehen und auch im Zweifelsfall die Sachen zu betonen, die irgendwie unvorteilhaft für Amanda Knox sind. So würde ich das, glaube ich, beschreiben, dass es da eine Art, dass die beiden schon Rollen haben, in denen sie konsistent bleiben.
Ich glaube, was mich am Anfang so geärgert hat, war, dass schon in der ersten Folge versucht wird, ihr gegenüber so eine Pseudoneutralität einzunehmen. Insofern, dass sie halt nochmal sagen darf, ich bin angeblich die Frau, die jemanden umgebracht hat und so. Es wird relativ lange die Spannung in Anführungsstrichen hochgehalten. Hat sie den Mord jetzt begangen oder nicht? Und auch das kommt in die True-Crime-Logik. Natürlich passt das total gut rein. Du willst halt ganz lange nicht aussprechen, sie ist unschuldig. Warum sagt man am Anfang zum Beispiel, wir haben ja jetzt drüber geredet, man hätte mit dem Gefängnisaufenthalt, man hätte aber auch damit anfangen können, sie wurde unschuldig verurteilt. Das wird aber nicht gesagt am Anfang.
Ja, das stimmt.
Das wird ganz lange nicht gesagt.
Der Bogen wird schon sehr lange ausgekostet und für Leute, die zum Beispiel ja noch nie etwas über Amanda Knox gehört haben, für die wird das ja auch sehr spät dann erst wieder aufgewickelt, dass es sozusagen, ne, mit ganz viel zeitlichem Abstand wird hier eine Geschichte erzählt, wo wir eigentlich ja schon wissen, wo wir am Ende landen, aber der Podcast kostet das halt eben nochmal voll aus und sagt halt in Folge 1 nicht so, dass hier ist eine Geschichte über eine falsch verurteilte Frau, sondern fängt ja irgendwie anders an.
Und für mich zumindest gab es ganz viele Stellen, wo diese Kritik an ihr wahnsinnig bemüht wirkte, weil eigentlich die ganze Zeit klar ist, das hier ist in Anführungsstrichen unsere Heldenreise. Wir sind in ihrer Ecke, wir sind auf ihrer Seite, das ist ihre Geschichte und so weiter und so fort. Aber weil man sich irgendwie, glaube ich, für die Spannung gedacht hat, das wäre cooler, auch so ein bisschen vage zu halten, ist sie eigentlich wirklich die sympathische Person, die wir hier präsentiert bekommen, hat das eine ganz komische Mischung zwischendurch, die ganz konstruiert und irgendwie für mich falsch wirkte. So, dann seid doch ehrlich, macht euch ehrlich. Ihr seid halt irgendwie auf ihrer Seite und das.
Ja, ja, und du müsstest dafür dann halt deinen großen Spannungsbogen aufgeben, ne? Also du müsstest dich halt nahezu komplett von der Chronologie verabschieden, wenn du am Anfang sagst, so, wir wissen ja, wie diese Geschichte ausgeht. Damit ist ja dann ein Bogen für die 8 Folgen komplett eingerissen, wenn man am Anfang sagen würde, so, wir wollen das jetzt nicht nochmal 1:1 alles nachfühlen und 1:1 nacherzählen. Und ich glaube, davor haben die sich möglicherweise gescheut, dass sie vielleicht selber ja auch wussten, natürlich ist das eine Geschichte, die nicht neu ist und die auch teilweise schon bekannt ist, aber trotzdem der Bogen von, ne, ich werde hier angeklagt, oh, hoppala, ich lande im Gefängnis, oh Mist, ich werde verurteilt, oh Mist, ich werde ein zweites Mal verurteilt, das wollten sie, glaube ich, nicht aufgeben, weil es trotzdem ja, muss man ja sagen, funktioniert als so eine schleichende Eskalation und man fragt sich die ganze Zeit so, wann nimmt das hier endlich ein Happy End? Und das ist, glaube ich, der Grund, warum sie es so erzählen, weil du natürlich einen großen, großen Spannungsbogen aufbaust und du wartest ja auf den Befreiungsmoment am Ende. Wann wird sie endlich endgültig freigesprochen und wann stellt sich endlich raus, sie ist nicht diejenige, die es getan hat?
Die einzige wirkliche authentische Kritik, meiner Meinung nach, gibt es halt am Staatsanwalt. Den kritisieren sie wirklich für das, der, was er getan hat und wie voreingenommen er war und so. Aber das gibt es an keiner anderen Stelle so deutlich. Und ich glaube, was mich einfach so ärgert, man hätte ja Amanda Knox auch viel selber erzählen lassen können. Und ich glaube, man hätte die Sympathien für sie auch wenn man ihren Fall erzählt, zum Beispiel, wenn man in eine Folge sich widmet und nur diesen Fall erzählt, hätte man das viel neutraler erzählen können. Sie hätte mit ihren Emotionen einfach selber wirken können. Und so ist es aber, ich habe von Anfang an das Gefühl, irgendwie, man ist nicht ehrlich zu mir, weil man einerseits so auf ihrer Seite ist und dann so scheinheilig Kritik an sie äußert. Irgendwie ist man nicht transparent mir gegenüber. Und was ist das eigentlich für eine Geschichte so? Also ihr verratet mir nicht, dass sie eigentlich unschuldig ist, aber ihr seid die ganze Zeit so in ihrer Ecke und seid die ganze Zeit, oder auch nicht, weil ihr manchmal sagt, ja, sie war ja wirklich irgendwie komisch, oder hey, sie hat ihren Freund geküsst vor dem Haus, wo die Mitbewohnerin ermordet wurde und so. Da wird, auf solchen Sachen wird so rumgeritten, um irgendwie so pseudomäßig Kritik an ihr zu üben, die aber nicht ehrlich wirkt gegenüber dem ganzen Empathischen ihr gegenüber. Und das ist seltsam. Das ist ein komisches Gefühl bei mir.
Kurze Randnotiz. Es gibt eine tolle Folge von The Memory Palace. Die Geschichte ist, jemand wird angeklagt für Verrat und für alle seine Missetaten. Und dann gibt's so einen richtigen Record-Scratch.
The defendant didn't follow any of this. He didn't speak the language. He had no understanding of the fate that awaited. Also, he was a bull. He was a male.
Und dann an der Stelle sagt der Horst halt ganz klar,
I could have teased it out some more and played with your expectations a bit longer, but at some point that would get kind of hacky.
So, ich könnte dich jetzt noch ewig in die Irre führen, wer hier angeklagt ist, worum es geht. Ich sagte jetzt, hier wird ein Bulle angeklagt.
And at that point it would be kind of disrespectful both to you, the listener, and to the bull.
Und da wird sozusagen in den ersten, weiß ich nicht, 60 Sekunden, wird quasi dieser Erzählbogen, den man hätte benutzen können, eingerissen. Und es wird gesagt, es wäre einfach nicht ehrlich gegenüber dir, mein lieber Zuhörer, und deswegen mache ich das jetzt nicht. Und ich glaube, so ein Move hätte mir wirklich sehr, sehr gut gefallen bei Judging Amanda Knox, zu sagen, man führt sozusagen an, wie 90% der True Crime Podcasts so eine Geschichte erzählen würden, und dann reißt man es ein und sagt halt, nee, und wir machen das nicht, aus gutem Grund. Aber am Ende, ich wiederhole mich, haben sie sich halt einfach zu gerne genau der Stilmittel bedient, die sie ja eigentlich ursprünglich mal kritisieren wollten. Ich würde dir noch gerne eine Frage stellen, die können wir ja auch nach vorne schneiden. Wir haben jetzt sehr viel über Inhalte gesprochen, wir haben sehr viel über sozusagen das Storytelling dieser Podcasts gesprochen. Ich würde gerne noch mal über den Sound sprechen mit dir. Und zwar, vielleicht können wir das so ein bisschen im Vergleich auch machen. Wie fandst du denn so das Sounddesign bei der Drachenlord-Staffel von Cui Bono und bei Amanda Knox?
Also beim Drachenlord hat mir einfach gefallen, dass ich das so zurückhaltend fand. Also ich habe an keiner Stelle das Gefühl gehabt, wow, jetzt wurde hier Musik eingesetzt, weil das muss. Oder jetzt wird hier irgendwas benutzt, weil es muss. Also für mich lebt der Podcast von der Erzählung und die Musik ist so eine Mini-Unterstreichung des Ganzen, aber es ist nie, nimmt nie die Hauptrolle ein oder ist nie so präsent, dass ich irgendwie dachte, es stört oder es ist auch nie so dissonant. Und bei Amanda Knox habe ich die Hälfte der Zeit nur gedacht, es ist wahnsinnig klischeehaft. Es ist dieses typische, auch hier das True-Crime-Feeling, dieses sphärische irgendwie, dröhnende, irgendwie irgendwas ist im Argen. Dann diese absolut furchtbare Kapitelmusik. Also das war auch immer so ein Rausreißer und vielleicht dachten die, ah, das ist cool, wenn man immer wieder sozusagen wie so eine nächste Ebene rausgerissen wird, wie wenn bei Serien Leute auf einmal in die Kamera reden. Vielleicht dachten die, das ist der Effekt, aber ich dachte einfach nur, es klingt furchtbar. Ach ja, stimmt, das ist die Kapitelmusik. Das ist auch irgendwie merkwürdig, wenn ich es immer, also ich habe mich auch gar nicht dran gewöhnt, ich fand es immer furchtbar.
Ja, ja, es stumpft halt nicht ab. Im Gegenteil, es tut dann beim 100. Mal noch mehr weh als beim ersten Mal.
Und ich glaube einfach, weil mich so viel inhaltlich gestört hat, hatte ich so viel Zeit, mich bei Amanda Knox mit dem Sound, mit dem Produzierten zu beschäftigen und habe mich darüber dann auch geärgert.
Ich muss sagen, dass ich mich schon auch bei der Drachenlord-Staffel sehr über das Sounddesign geärgert habe.
Oh, okay.
Weil ich finde, es ist zu viel. Im Sinne von nicht, wann, wie oft wird was eingesetzt, sondern wenn etwas eingesetzt wird, wie viele Elemente sind darin enthalten.
Okay.
Ich finde, und das ist leider auch so eine Handschrift für mich ein bisschen geworden bei Undone und den Produktionen von Keschrau Beros, ich finde das oft viel zu viel, was sozusagen passiert auf der Musikebene. Und das hat oft für mich keinen besonders harmonischen Klang.
Ich glaube, die jedes Wort, was du sagst, aber ich glaube, vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich der Geschichte so gern zugehört habe, dass der Sound, ich den nicht näher analysiert habe, weil ich meine, ich produziere auch Podcasts. Sound ist mir mega wichtig. Und ich glaube dir sofort, wenn du das sagst, und habe jetzt gleich Lust, wieder die Kopfhörer aufzusetzen, aber bin selber von mir verwirrt, warum mir das nicht aufgefallen ist.
Ich glaube, das ist halt Geschmack einerseits und andererseits, glaube ich, so wie du sagst, wenn du dann eh schon skeptisch bist, dann fallen dir natürlich solche Sachen noch mehr auf, die dich vielleicht sonst gar nicht gestört hätten. Aber mir hat das bei der Drachenlord-Staffel schon sehr missfallen, dass einfach so viele Ebenen und so viele Effekte und so viele, also ich finde es manchmal wirklich effekthascherisch, weil dann extrem lautmalerisch mit dem Sounddesign nochmal derselbe Punkt gemacht wird, der auch im Text läuft. So, und diese Tendenz, finde ich, ist bei Judging Amanda Knox dann wirklich
auf 3000 gedreht
und dann nochmal 10 draufgegeben. Also ich finde, diese Fanfarenmusik ist jetzt meine Interpretation. Soll mich darauf hinweisen, Achtung, Achtung, hier ist eine Konstruktion, guck mal, hier ist ein fiktives Erzählmittel, eine Kapitelmarke für eine reale Geschichte. Und das soll mich sozusagen immer wieder rausreißen aus diesem True-Crime-Ding.
Gut, aber es hat bei mir ja auch funktioniert. Es reißt einen raus, aber nicht, weil, also wie gesagt, es weil es so unangenehm ist. Es ist so furchtbar unangenehm.
Und ehrlich gesagt, so gemein das auch ist, aber ich finde, die Credits sind da so vielsagend. Also der Komponist der Musik kriegt sozusagen in den Credits nochmal einen Einsatz, um nochmal eine Musik zu setzen. Und für mich ist das einfach ein Zeichen dafür, dass hier die Musik zum Selbstzweck geworden ist. Das stört mich, glaube ich, insgesamt bei den Keschrau-Produktionen, aber hier bei Judging Amanda Knox besonders, dass ich das Gefühl habe, die Musik nimmt so viel Bühne ein, dass halt drumherum der Sauerstoff knapp wird. Und das, finde ich, ist immer worst case, das darf nicht passieren. So Sounddesign drumherum ist da, um den Rest zu unterstützen und nicht um sozusagen Raum wegzunehmen und selber zum Hauptdarsteller zu werden. Aber für mich ist es an vielen Stellen leider so, und das ist geschmäcklerisch, aber diese vielen Elemente, diese vielen Ebenen, diese vielen Effekte, die sind für mich zu viel und sie nehmen zu viel Raum ein. So.
So, das war jetzt das perfekte Schlusswort. Ich liebe es, mit dir über Details zu reden. Ich meine, das machen wir auch, wenn wir keine Mikrofone vor der Nase haben. Und das hat jetzt richtig gut getan, weil es in mir so gebrannt hat. Und ich glaube, es hat so sehr in mir gebrannt, weil wenn man sich all diese Produktionen aus dem Hause Undone anguckt, dann erkennt man so viele gleiche Elemente in all diesen Podcasts und so viele Dinge, die einfach nach demselben Schema funktionieren, dass, so bitter es klingt, es mich manchmal sogar langweilt. Es langweilt mich, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich eine Struktur erkenne, die sich wiederholt, dann werde ich müde. Ich möchte überrascht werden. Und ich weiß auch, dass das viel verlangt ist in einer Welt voller Podcasts. Mir ist das total klar, dass es nicht einfach ist, jemanden noch zu überraschen. Aber umso schlimmer finde ich es dann, wenn ich das Gefühl habe, da hat jemand ein Geheimrezept, was gar nicht mehr so geheim ist. Mhm. Und das wird immer wieder verbacken.
Ich sehe das auch als Fluch und Segen des Erfolgs von Keschrau Beros. Auf der einen Seite muss man ihm halt zugestehen, seine Produktionsfirma liefert regelmäßig Podcasts, über die alle reden.
Ja, absolut.
Die alle hören.
Deswegen möchte ich auch noch mal kurz den Punkt anbringen. Es gibt auch einen gewissen Neid an dieser Stelle. Ich bin selber Podcast-Produzentin, du machst Podcasts. An meiner Stelle kann ich sagen, manchmal, und davon kann ich mich nicht ganz frei machen, bin ich natürlich neidisch auf den Erfolg. Also nicht, dass der sozusagen nicht immer verdient ist oder so, aber es ist schon auffällig, wie bekannt dieser Mensch in Deutschland geworden ist, wie bekannt diese Podcasts geworden sind, wie erfolgreich die sind, und davon können andere nur träumen. Und das muss man sich aber, finde ich, wenn man darüber kritisch spricht, auch wirklich ehrlich nochmal klar machen. So ganz frei von Neid ist man da trotzdem nicht.
Nein, ich glaube, das ist eben auch Teil des Erfolgs, dass diese Kritik und vielleicht auch diese, sag ich mal, kritischere Haltung inzwischen gegenüber den Produktionen, so nehme ich das zumindest wahr mit den Leuten, die ich rede, die ist, glaube ich, halt auch mit dem Erfolg gewachsen. So, ich glaube, diese kritische Auseinandersetzung mit was macht Cash Raubeer aus, was macht Andan, die ist erst so richtig entstanden, nachdem dann halt die zweite Staffel Cui Bono kam und dann halt die anderen Podcasts kamen. So, erst damit ist ja überhaupt, finde ich, diese Kritikperspektive so richtig entstanden, weil die erste Staffel Cui Bono wurde halt einfach
gefeiert.
Krass gefeiert in den Medien, und die Kritik war halt sehr, sehr leise und sehr hinter vorgehaltener Hand. Inzwischen habe ich halt das Gefühl, dass mehr Leute auch mit kritischeren Ohren darauf hören. Und was ich vorhin sagen wollte, war halt, ich glaube, der Fluch von diesem Erfolg von Cash Raubeeros ist auch, dass natürlich jetzt mehr Sachen entstehen, dadurch die Taktung auch höher wird. Du musst immer mehr liefern, du willst immer mehr liefern, die Leute wollen immer mehr von dir.
Ja, und die wollen ja auch sozusagen unter Umständen, wollen die ja sogar das Rezept, weil die wollen ja Cash Raubeeros,
genau.
Und die wollen ja.
Und das ist die schwierige Balance. Auf der einen Seite wollen die Leute halt das Muster haben, weil das Muster ihnen gut gefällt und weil es funktioniert. Und auf der anderen Seite, wenn du das Muster immer wieder benutzt, dann wird es halt, irgendwann greift es sich ab. Dann wirst du müde, so wie du sagst. Und ich glaube, das ist halt so die schwierige Balance, wo ich auch wirklich überhaupt nicht neidisch drauf bin, dass du auf der einen Seite immer wieder liefern musst, immer wieder Leute zufriedenstellen musst, die eine gewisse Erwartung haben, die du auch nicht komplett enttäuschen kannst. Und andererseits willst du ja irgendwie auch kreativ bleiben und willst vielleicht auch ausbrechen, ne? Also ich finde zum Beispiel ein gutes Beispiel dieser Utopien-Podcast, den Andan gemacht hat. Da taucht ja Cash Raubeeros am Anfang quasi nur auf, um zu sagen so, hier, hey, gleich geht's los. Und dann hat er mit dem eigentlichen Podcast nichts zu tun. Ich finde, das ist so symptomatisch dafür, dass die Leute kommen wegen Cash Rau, die wollen ihn hören, danach taucht er halt nicht mehr auf. Danach hostet jemand anderes. Die Reporter sind in diesem Fall mal nicht Cash Raubeeros und wer anders, sondern es sind wirklich komplett andere Personen. Und das ist ja auch mutig und gut. Aber das Publikum erwartet, wenn ich hier auf Play drücke, kommt diese bekannte Stimme, die Hey sagt. Und das, finde ich, sieht man jetzt halt bei den letzten Produktionen immer mehr. Auch Geteiltes Leid ist ja eine Produktion, wo Cash Rau am Anfang auftaucht, um eigentlich Hallo zu sagen. Und dann spielt er keine Rolle mehr. Und ich finde, das ist wirklich ein Signal dafür, dass sie sich selber auch bewusst sind, wie sehr diese Erwartung da ist, dass er da ist. Und selbst wenn sie diese Erwartung nicht jedes Mal erfüllen können, so Cash Rau kann nicht 100 Podcasts im Jahr hosten, irgendwie sehen sie sich da trotzdem in einem Dilemma. So nehme ich das zumindest von außen wahr, weil ich sonst nicht weiß, warum er da auftaucht, ohne eine Funktion zu haben, außer halt so der warme Gastgeber zu sein, bevor er abgibt an seine Kolleginnen.
Ja, und das sind auch immer Dinge, die in diesen Rezepten vorkommen, und ich glaube, ich würde mir einfach mal wünschen, da auszubrechen. Aus dieser Formel. Es braucht eine Person, die hat etwas erlebt. Das müssen wir erzählen und dann müssen wir eine Metaebene darum spinnen. Ich glaube, ich brauche mal was anderes.
Das stimmt. Und für mich ist ein Ärgernis einmal dieses starke Versprechen am Anfang, das jetzt öfter nicht eingelöst wurde, als es eingelöst wurde. Ich glaube, das ist für mich mittlerweile auch ein Problem, wenn ich in den nächsten Podcast reinhöre, dass da so eine gewisse Enttäuschung ist, die aus den vorherigen Produktionen sich langsam anstaut und natürlich dadurch immer größer wird, diese Erwartung. Ey, wenn du mir jetzt was versprichst, dann musst du aber wirklich liefern. So, das ist natürlich auch ein unmöglicher Anspruch, aber es ist leider so. So geht es mir leider als Hörer, dass ich jetzt jedes Mal noch ein ganz kleines bisschen stärker mir wünsche, wenn du jetzt ein Versprechen machst, bitte, bitte, bitte halt es ein und enttäusch mich am Ende nicht, weil das habe ich schon zu oft erlebt. Und das andere, was, glaube ich, für mich auch sozusagen mich skeptischer werden lässt, ist, wie oft kann man diese Erzählmuster, personenzentriert, große Metaebene, wie oft kann man das machen, ohne die Leute zu bekommen, die sozusagen in der Mitte stehen. Amanda Knox hat jetzt für mich so ein kleines bisschen dieses Problem wieder nach unten gedrückt. Es ist jetzt nicht mehr ganz so akut. Nichtsdestotrotz würde ich mir bei Undone halt wünschen, vielleicht kann der nächste Podcast, wo die Hauptperson absagt und nicht zum Interview kommen möchte oder nicht veröffentlichen möchte, vielleicht kann er dann einfach nicht entstehen. Also wie oft kann man Geschichten erzählen über Leute, die nicht mit einem reden? Und das ist, finde ich, ne, bei Mesut Özil halt ein großes Problem, wo ich auch ein bisschen enttäuscht war, dass es wieder mal eine Geschichte war, wo es sehr personenzentriert um jemanden ging, der am Ende nicht Teil des Podcasts ist.
Ja, und auf der anderen Seite, ne, wie du es schon gesagt hast, man weiß, was funktioniert. Und bei Noise zum Beispiel hat es nicht gut funktioniert, wo es nicht eine Person und eine Geschichte ist.
Yes.
Der war nicht ganz so erfolgreich wie jetzt die ganzen anderen Sachen.
Weil da nur Metaebene war und...
Nur Metaebene, keine Personenzentrierung. Und das wollen die Leute auch nicht hören. Also ich bin nicht so hoffnungsvoll, dass sich da was ändern wird.
Okay, was ist die nächste Folge vom Ohrensessel?
Ich habe mal wieder Lust auf Liebhaben. Moment. Lass uns eins zum Liebhaben und eins zum Doof finden.
Okay, also zwei Podcasts und einen loben und den anderen kritisieren.
Genau.
Bis wann finden wir da was?
Wir haben uns was vorgenommen, aber ich habe Angst, wenn ich das jetzt laut formuliere, kann mich jemand darauf festnageln, weswegen ich einfach sagen werde, wann immer uns die Lust danach ist. In eurem Podcatcher, wann immer uns die Lust danach ist.
Ja, abonniert uns und dann kommen wir, wenn wir Lust dazu haben. Nee, im Ernst, meinst du, wir schaffen das 2025?
Natürlich, absolut. Wobei ich auch an dieser Stelle sagen muss, wir waren gerade auf einer Podcast-Konferenz der So Many Voices von Haus 1. Das erwähne ich jetzt, weil es mehrere Menschen gab, die uns angesprochen haben und die ganz zauberhaft uns klargemacht haben, dass es doch auch Spaß macht, uns so zu hören. Und allein für diese Menschen, die ich jetzt alle ganz, ganz warm in mein Herz geschlossen habe, machen wir bald den nächsten Ohrensessel.
Großes Danke für die Motivation. Ich glaube, wir haben beide sozusagen von dieser Konferenz die Motivation mitgenommen, die uns hierher geführt hat, weswegen wir hier jetzt mit Mikro sitzen, weil wir das Gefühl hatten, oh, es gibt tatsächlich da draußen Menschen, die irgendwie gewartet haben auf diese Episode. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und das hat sehr gut getan.
Und wenn auch ihr Lust habt, uns verbal oder per Nachricht in den Hintern zu treten, damit es einen nächsten Ohrensessel gibt, oder vielleicht einen Podcast habt, den ihr gut findet oder einen Podcast, den ihr doof findet, wo wir mal drüber reden sollten, dann schreibt uns doch total gerne. Da würden wir uns sehr freuen. Entweder an hallo@ohrensessel-podcast.de, da könnt ihr auch gerne Sprachnachricht schicken, oder wir haben auch einen Instagram-Account. Ich habe ganz vergessen, dass wir den haben.
@Ohrensessel-Podcast.
Oh Mann. Ihr seht, wir haben ein bisschen was aufzuholen, aber wir versprechen, fleißig zu sein und wir haben Lust darauf, fleißig zu sein. Und danke, dass ihr uns noch zuhört.
Danke fürs Zuhören. Schönes 2024 und wir hören uns 2025. Versprochen.
Tschüss.
Ciao.